Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute wieder zu Gast Nico, Gear Reference. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein kann. Ausrüstungsthema natürlich genau mein Ding.
Ganz genau. Wir legen gleich los. Ich hatte vor kurzem bei Instagram mal ein paar Fragen gestellt. Worauf habt ihr Bock und worauf hättet ihr Lust? Und da kam auch unter anderem die Anfrage, und wir hatten das ja schon mal geteased, vielleicht hat er nur darauf reagiert oder er hat da wirklich Bock drauf, dass wir mal über Beltkits uns unterhalten, also über alles, also Koppeltragesysteme im Wandel der Zeit, was es da alles gab, warum das so ist, vielleicht auch warum es so unbeliebt ist, zumindest aktuell, und wie sich das entwickelt hat. Und in der Vorbereitung, wir haben gerade drüber gesprochen im Vorgespräch, du hast schon ein originalblaues Dienstbuch, ne? Also die gedient haben, wissen, was das ist, mit dem Nico auf Fliegenjagd war. Also wenn es jetzt nebenbei, wenn irgendwann mal dieses Geräusch kommt, dann hat Nico die Fliege wieder verpasst.
Ja, dann war es wahrscheinlich wieder daneben. Die Fliege war wieder zu schnell.
Dann war es wieder daneben. Ja, ist tatsächlich. Wir sehen uns ja. Und das frotzfreche Vieh ist natürlich direkt über die Kamera. Ne? Ich habe direkt in die Innereien der Fliege reingeguckt, sozusagen. Ja. Und da wollte Nico natürlich nicht seinen guten Rechner kaputt machen und wollte die fangen, aber das ist nichts geworden.
Ja. Ist leider so.
So, seit der letzten Aufnahme, Nico, wie geht's dir? Wie fandest du, wie war das Feedback, was du bekommen hast für die letzte Aufnahme oder die letzten Aufnahmen? Wie geht's dir jetzt als Podcast-Star? So
als Podcast-Star? Ja, mir geht's sehr gut. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass es doch so gut angekommen ist. Mhm. Viele positive Nachrichten bekommen, die erfreut darüber waren, mal so einen Einblick zu kriegen. Mhm. Und von daher Auftrag erfüllt, würde ich sagen, ne?
Auf jeden Fall. Und auch noch Spaß dabei. Und das ist ja das Allerwichtigste. Tatsächlich also auch mal der Dank an euch alle da draußen für den Support auf allen Kanälen. Bleibt da dran und wir freuen uns, wenn ihr zuhört, auch bei solchen Nerd-Themen, die heute auf jeden Fall auf euch zukommen werden. Um doch mal den Brückenschlag zu EGB zu bringen. Ich habe auch mal, ich weiß nicht, wer die Seite macht, ob das auch einer ist, den du kennst. Bei Instagram hat jetzt eine neue Seite aufgemacht, warum EGB, glaube ich, heißt die. Oder und da ist halt auch ein ehemaliger oder ich hab als Nebenseite geplant, ich weiß gar nicht genau, der einfach mal sagen will, auch mal so informell, so wie sieht's aus mit EGB? Warum ist es so, wie es ist, oder warum sollte man da hingehen? Ja?
Okay, habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich sagen.
Gar nicht gesehen, genau. Warte mal, ich guck mal. Das parallel finde. Und den habe ich dann direkt auch mal angeschrieben, um mal zu fragen, ob er auch mal sozusagen das Medium hier nutzen will. Genau, das heißt, warum EGB? Irgendwie so eine Nebenseite. Vielleicht habe ich mich auch verlesen und der heißt einfach nur Warum App.
Gar nichts mit dem Thema zu tun.
Ja, genau, richtig. Also, was? Wie? Was? Ja. Genau, ja. Aber wie ist es dir seitdem ergangen? Was hast du so für Nachfragen oder hast du nochmal Nachfragen bekommen oder auch mal ein Feedback, so wie die das fanden? Oder alte Kameraden vielleicht auch oder so?
Ja, alte Kameraden, also die meisten wussten vorher auch schon oder ein paar, mit denen ich jetzt nur noch richtig häufig Kontakt habe, nochmal auch ein paar Sachen durchgegangen, nochmal was abgeglichen zusammen. Mhm. Und die sagten aber auch, alles super gewesen, nochmal vielleicht irgendwie eine Korrektur, wo die eine Sache vielleicht vor der anderen war, gerade diese Lehrgangsgeschichte. Mhm. Habe ich quasi wiedergegeben, wie es Bilderbuch hätte mäßig sein sollen.
Ja.
Bei uns hat sich aber irgendwas verschoben. Da war ein Lehrgang vor dem anderen. Irgendwie so Nebensächlichkeiten. Aber ja, die waren auch eigentlich alle zufrieden. Haben nochmal gesagt, wenn der Teil 2 kommt, sprich unbedingt nochmal diese Ausrüstungsgeschichte an, warum das immer so aussah, wie das so alles kam. Ich sagte, ja, auf jeden Fall, Ausrüstung wird sowieso Thema sein.
Ja.
Und das war halt damals das große Thema, wo ich jetzt auch direkt so den kleinen Brückenschlag schon machen kann zu den Beltkits. Es gab einmal die Aktion, wo wir wieder kurzfristig die Ausrüstung abgeben mussten, für Teile, die auf den Lehrgang mussten. Und wir dann einfach mal gesagt haben, fuck off, jetzt ziehen wir nicht die geilen Scheiß an, den wir sonst selbst beschafft haben, sondern wir gehen jetzt raus mit Koppel. Und dann sind wir mal wieder einfach, natürlich immer noch das kurze G36 dabei gehabt und sonst so ein bisschen der Duty-Belt oder das Material, von dem wir viel hatten, noch dazu. Und dann mit Parker und Koppel einfach mal wieder durch den Wald gerannt und dann so eine kleine Übung gemacht hat.
Super cool. Das ist eine coole Geschichte. Und ja, du hast es gerade sehr gut gesagt. Wir wollen heute du hast den Brückenschlag gebracht. Ja, und wir reden heute mal über das, ja, aktuell zumindest uncoolste Ausrüstungsgegenstand, zumindest der Bundeswehr, so international möchte ich das gar nicht sagen. Aber ich glaube, das wird auch so ein Thema sein, so warum ist es denn, hat es diesen Ruf, den es jetzt hat, vielleicht auch zu Unrecht. Ich habe mich da auch in den letzten Jahren irgendwie, nee, nicht komplett die Wende gemacht, aber halt mal intensiver drüber nachgedacht. Es geht um Koppeltragesysteme. So, und wo fangen wir denn da an? Ne? Beim Gürtel der Römer, ja.
Ja, so im Endeffekt ist es ja halt die Koppel, also oder nee, das Koppel, die militärische Bezeichnung halt für einen Gürtel, der jetzt nicht primär dazu genutzt wird, eine Hose zu sichern, sondern um etwas daran zu befestigen oder einfach zu formellen Zwecken gut auszusehen. Mhm. Und das ist ja schon so alt, also ich bin so tief nicht in der Geschichte drin, aber auch schon der Ritter hat sein Schwert an einem militärischen Gürtel einer Koppel quasi festgemacht und so zog sich das halt durch die gesamte Geschichte. Ne? Und es wird heutzutage zum Teil halt immer noch so gemacht.
Also tatsächlich ist die... Also, ne, ich bin natürlich in die Geschichte reingegangen. Kulturgeschichte Gürtel habe ich heute gegoogelt. und Koppel ist tatsächlich immer mit dem Koppelschloss. Also diese Verbindung, diese Hakenverbindung, die an einem Lederstück aufgeschoben ist. Also das ist eigentlich nur diese Machart. Aber du hast völlig recht, so ist letzten Endes. Und deswegen, wir wollen jetzt nicht bis nach Anno dazu mal gehen, aber es ist schon wichtig zu verstehen, warum wir so ein Gürtel tragen, weil ein Gürtel tatsächlich kulturgeschichtlich auch immer eine Ausstrahlungskraft hatte und zu einem großen Teil dann auch späterhin immer mit Militär assoziiert wurde, weil es natürlich genutzt wurde, um da Dinge dran zu befestigen, ob das jetzt Waffen waren, das können auch mal Werkzeuge gewesen sein, aber wenn man als Soldat da ist oder als Militär im weitesten Sinne, ne, auch zur damaligen Zeit, dann hat man sowas natürlich auch geschmückt und besonders hervorgehoben. Aber der Grundsatz ist, das Schwertgehänge, was du gesagt hast, ne, der Ritter oder der mit welcher Waffe auch immer kämpft, der hatte in seinem Schwertgurt oder in dem Wehrgehänge, das waren schon so die Vorgänger. Aber was eigentlich ganz interessant ist, ja dieser Bereich, warum macht man denn das an den Gürtel und nicht an die Brust, an den Rücken, ne? Wobei, ne, wenn man Filme sieht, irgendwie, das sieht immer geiler aus, wenn die Leute das Schwert am Rücken haben. Macht aber keiner, ist es historisch nicht überliefert, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Mhm. Also selbst die Ninja, die ja immer gerne mit dem Schwert auf dem Rücken dargestellt werden, in historischen Aufzeichnungen haben die das auch zumindest nicht immer oder nicht so oft auf dem Rücken. Und die Begründung ist relativ einfach, oder? Was sagst du? Also warum nimmt man denn gerade etwas um die Hüfte, um etwas zu tragen?
Ja, weil das Gewicht natürlich super gut verteilt wird auf die Hüfte. Genau. Kennen wir auch vom Rucksack, vom Hüftgurt. Wenn der Rucksack gut eingestellt ist, wenn man weiß, wie man mit einem Rucksack umgeht, viel Gewicht auf die Hüfte bringen kann und somit auch seine Schultern entlastet, gerade bei einem Rucksack. Aber halt, wie gesagt, du hast eine relativ große Fläche, einmal um den Körper herum und kannst halt relativ viel anbringen und viel Gewicht über die Hüfte verteilen.
Das stimmt. Und das ist jetzt, wir springen da so ein bisschen hin und her, aber das fand ich auch ganz interessant, weil das irgendwas war, das ist in meiner militärischen Laufbahn, ist mir das nie so aufgefallen, aber als die ersten Frauen kamen, die haben eine schmalere Taille und hatten oder haben eine schmalere Taille, was dazu führte, also das habe ich letztens auch in der Doku gesehen, dass bei Frauen oft das Problem ist, dass die gar nicht bei einer Lochkoppel, wo du natürlich nur abgezählte Teile hast und die Taschen eine gewisse Breite haben, dass du gar nicht alles draufkriegst. So, also das fand ich im Punkt, den habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie so mir noch nie so überlegt, weil ja, also ich hatte es nur mal in meinem Zug, also nicht in meinem Zug, aber eine allgemeine Grundausbildung ausgebildet, da war einer so fett, da mussten zwei Koppel zusammengenäht werden, damit er auch eine hat. Interessanterweise, als das fertig war, ja, als die Stoff das dann fertig genäht hatte, hat er mit einer normalen reingepasst. Also da, der hat sein Leben so einmal umgedreht bekommen. Ja, aber das ist ganz spannend. Und dann so, um die Historie mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf zu machen, also tatsächlich Schwertgehänge und dann später auch so, wenn wir jetzt mal in die Neuzeit reingehen, wurden dann natürlich immer noch auch dann später mit den Waffen die Seitengewehre, also Bajonette am Gürtel getragen Also so auf der einen Seite so überkreuzt sozusagen, so eine Art Taschen- oder Brotbeutel und dann eben die Patronentasche auf der anderen Seite. Also dass man das Seitengewehr, das Bajonett und die Patronentasche auf der anderen Seite hatte. Ich glaube, spannend wird's historisch, wenn wir darüber nachdenken, wann gab es die ersten Sturmgepäcke? Ja, und die waren ja ganz oft in Verbindung eben mit den, ich sag mal, mit dem Koppel- und mit dem Tragegestell, so wie wir es heute verstehen. Und ich glaube, das ist die Zeit, weil interessanterweise seit dann hat sich das Koppeltragesystem nur noch ganz wenig verändert. Und dann sprechen wir von der Zeit so, ich sag mal, also in Deutschland, so im Deutsch-Französischen Krieg gab es das schon und dann später auch in der großen Zeit im Ersten Weltkrieg, ne, in dem Klassiker, wie man es kennt. Und das war ja in Deutschland zumindest tatsächlich jetzt also, damit sich das jeder, und das hat bestimmt jeder so vor Augen, diesen breiten, relativ breiten Ledergürtel, ne, also nicht so breit wie ein Lochkoppel, aber so ein breiter Ledergürtel, und daran befestigt ein Y-förmiges, hosenträgerartiges Gestell, um einfach das Gewicht noch besser zu verteilen. Na, also, und das müssten so die Anfänge gewesen sein nach meiner Recherche. Was hast du dazu rausgefunden?
Ja, genau. Auf deutscher Seite ist auf jeden Fall der Erste Weltkrieg zu nennen, wo es dann halt die auch mehrere Anbauteile gab, auch für schon spezielle Verwendung unterschiedliche Taschen gab. Und dann hat sich auch erstmal aus diesem Y-Trageriemen, wie er so gerne genannt wird, dass die nächsten Modelle entwickelt, bis hin sogar in die Bundeswehrzeit.
Ja, genau.
Was da ja auch dann quasi das erste Koppeltragesystem war, wo auch genau wieder ein ähnliches System vom Aufbau her wieder genutzt wurde, wie damals schon im Kaiserreich.
Genau, also bei der Bundeswehr, also diese ersten olivgrünen Teile, ne?
Genau. Mhm. Die Amerikaner sind da ein bisschen einen anderen Weg gegangen.
Warte mal ganz kurz, wenn wir nochmal, weil das ist mir auch wichtig, oder das, wenn wir von dieser ganzen Entwicklung reden, ne? Wir sagen jetzt mal, Erster Weltkrieg bricht aus, ne? Man zieht noch mit Pickelhaube, ne? Die Franzosen in Blau, relativ auffällig, zieht man in den Krieg. Aber dieses Koppeltragegestell und damit verbunden tatsächlich auch dieses Sturmgepäck oder dieses Marschgepäck noch mit dem Affen auf dem Rücken, hast du bestimmt auch das
Problem. Genau,
ja. Ne? Also mit einem Rucksack, wobei ich nicht sicher bin. Ich meine,
Tornister.
Auch, mit einem Tornister, der aber auch an das Tragegestell dann mit angebunden war, also mit so Haken, behaupte ich mal. Kannst du das bestätigen oder war das ein Sonderteil?
Habe ich gerade nicht direkt vor Augen, aber ich glaube, es gab den auf jeden Fall mit Schulterriemen auch.
Mhm. Aber nichtsdestotrotz gab es auch immer dieses Sturmgepäck, was tatsächlich am Y-Riemen war, das meistens auch so eine Decke, ein Mantel war, den man um das Essgeschirr oft drumherum gelegt hat oder so, sodass man alles, was man dabei hatte. Nochmal ein Nachtrag zur Geschichte. Weil das ist mir auch aufgefallen, oder das wusste ich zum Beispiel nicht, woher der Begriff Karabinerhaken kommt. Ist dir das klar? Also jetzt, wenn ich so drauf hinweise.
Ich wusste es mal, das hat was mit dem Karabiner zu tun.
Genau.
Also aber ich kann es nicht genau wiedergeben wieder.
Da tatsächlich die Berittene, also die Kavallerie, oder die damals auch mit kürzeren, also mit Karabinern bewaffnet waren, also kürzeren Schusswaffen, haben den auch mittels eines Hakens an eben ihrem Wehrgehänge befestigt. Ja, sodass, wenn sie reiten mussten, konnten sie den auch fallen lassen. Und das war tatsächlich der Karabinerhaken. Also das fand ich schon ganz spannend. Und wenn wir reden, und das vielleicht auch nochmal zur Einordnung, weil das wird später, wenn wir darauf kommen, nochmal ähnlich sein. Das Ziel einer Kampfbeladung ist es ja ganz oft, den Soldat zu einer bestimmten Sache zu befähigen. Und bei den Koppeltragegestellen hat sich herausgestellt, dass es eben so dieser 24-Stunden-Kampftag ist, sodass man auf jeden Fall Munition dabei hat, auf jeden Fall Wasser mitführen kann, auf jeden Fall seine erste Hilfe mitführt. Und dann kam eben noch hinzu, Spaten, um sich mal eingraben zu können, gegebenenfalls Verpflegung, so mittlere, so Wetterschutz, habe ich mir noch ein bisschen aufgeschrieben. Aber das passte alles sozusagen relativ kompakt an diesen Gürtel. Und damit ist der Soldat oder sollte der Soldat zumindest so für 24 Stunden einsatzfähig gemacht werden, ohne dass er Nachschub brauchte. Und das geht tatsächlich, und jetzt stelle ich mal die These auf, bis heute fast nur mit so einem Koppel, also mit einem Koppeltragestell. weil du da am meisten Platz hast. Genau. Im Ersten Weltkrieg, und das finde ich auch noch ganz spannend, wir haben immer noch diese Trageriemen, wir haben die Magazine oder wir haben die einzelnen Patronen. Und bei den Sturmtruppen, und das fand ich ganz spannend, dieses, ja, da sind eben keine extra Taschen, sondern tatsächlich dann auch Sandsäcke umgehängt, wo die Handgranaten zum Beispiel drin waren. Ja, also, dass man da eben gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt eben nicht das sperrige Koppel vielleicht, ja, sondern wir brauchen ja nur Kampfausrüstung, nämlich Handgranaten und kurze Waffen, was weiß ich, Keulen vielleicht noch und ein kurzes Messer. Und damit wurden dann die Gräben ausgeräumt. So, aber jetzt übergebe ich wieder an dich. Genau, wir waren beim Ersten Weltkrieg und dann die Entwicklung. Weil dann ist es ja für, ja, letzten Endes bis zum Koppeltragestell der 90er Jahre, also den Age-Harness, wenn wir so nehmen, also das aktuelle Koppeltragestell, boah, muss man überlegen, ne? Fast über fast 90 Jahre das gleiche Modell.
Ja, genau. Es gab immer kleine, feine Details, die unterschiedlich waren. Da wurden mal Haken anders gesetzt, andersrum aufgebaut und so weiter. Genau. Aber ansonsten war das theoretisch relativ identisch. Natürlich haben sich die Taschenformen geändert für die neueren Waffen. Es ist ein bisschen was dazugekommen. Die Bundeswehr hatte ja auch so ein Sturmgepäck, was eingehangen werden konnte in das Koppeltragesystem.
Der große Brotbeutel wurde das, meine ich, genannt, ne?
Ja, ich glaube ja. Und gab es dann auch in verschiedenen Größen. Also gab es auch mal eine kleinere Version und so weiter. Und aber ansonsten ist da bis auf die Haken ist es halt immer alles relativ identisch geblieben, so, ne? Also, und da sollte der Soldat ja auch alles Mögliche noch drin mitführen, und da war auch in diesem kleinen Rucksack noch Platz für noch mal eine Wechselbekleidung und also alles, was du sogar über 24 Stunden quasi benötigst, ne? Also du hast dein ganzes Equipment, was du irgendwie über 1, 2, 3 Tage brauchst, mit dabei, gehst im Verteidigungsfall in deine Stellung, da kannst du dann dein kleines Gepäck abladen, da wo auch immer du pennst, und dann bist du da einsatzbereit und kampffähig und kannst von da aus ja wieder weiter operieren mit dem kleinen Zeug, was du noch an der Koppel halt hast, und bist damit wieder 24 Stunden kampfbereit, bis dein anderes Material wieder nachgeführt wird.
Genau, richtig. Was mich interessieren würde, und das ist ja auch so spannend, so, weil wir ja das große Glück haben, dass wir seit 45 keinen Krieg mehr hatten, ob das die Variante ist, warum das sich auch so lange gehalten hat, so dieses Ding. Und im Zweiten Weltkrieg ist dir auf deutscher Seite was bekannt, dass es noch eine andere Art von Tragesystem gab. Ist dir da, weil ich denke jetzt drüber nach, also jetzt mit dir zusammen, weil selbst die Spezialeinheiten, also die Brandenburger oder auch die Fallschirmjäger, auch die hatten letzten Endes ganz normales Koppelzeug, ne?
Du hattest halt nochmal ein Bandolier quasi, gerade in der falschen Megatruppe.
Und für Munition?
Genau. Also hast halt so ein Umhängegurt gehabt aus Stoff, wo je nachdem für welche Bewaffnung du hattest, einzelne Magazine oder Ladestreifen eben wieder drin waren.
Genau.
Und da wurde auch öfter mal ohne den Schultertragegurt gearbeitet und nur das Koppel genutzt. Aber das hat auch Sachen zu tun mit Sprungeinsatz und
genau.
Wie lande ich. Ich brauche eine gewisse Übergabe. Also die sind ja ursprünglich mal gesprungen mit nicht wirklich irgendwas am Leib und haben sich dann aus den Abwurfkanistern bedient. Ja. Und irgendwann hat man halt gemerkt, okay, macht nicht so viel Sinn. Ich brauche irgendwas, um mich direkt zu verteidigen. Mit Koppel gesprungen, je nachdem, vielleicht nur die Maschinenpistolentaschen dran und die Maschinenpistole am langen Arm und so raus aus dem Flugzeug, um halt erstmal einsatzbereit zu sein. Und der Rest wurde dann halt am Boden dazu geholt.
Aber da eine ganz coole Entwicklung, und da bin ich mir auch nicht sicher, weil ich komme jetzt im Überlegen darauf, weil das mit deiner These zusammenhängt, warum heute das Koppel so ein bisschen außer der Mode gekommen ist. Weil Fallschirmjäger als Spezialeinheit auch immer, ne, also Spezialeinheiten haben ja auch immer so die bessere Ausrüstung, die neuere Ausrüstung, ne, das Fallschirmjägergewehr 42 zum Beispiel, was dann später kam. Aber auch der Knochensack. Und ob der Knochensack auch schon ähnlich wie ein Smog später dann ein paar größere Taschen hatte, das bin ich mir jetzt gar nicht sicher, oder ob das einfach mehr oder weniger ein Überwurf war. Also weißt du da, ob da...
Also der hat auf jeden Fall, kommt jetzt darauf an, um welches Modell wir jetzt hier gerade sprechen, aber die wurden immer weiterentwickelt und du hast relativ große Taschen. Du hast ja auch einen Pistolenholster zum Beispiel mit am Knochensack.
Genau.
Und es gibt ziemlich viele Feldmodifikationen ja auch noch, die auf Bildern zu sehen sind, wo nochmal zusätzliche Taschen angenäht wurden.
Ja, genau. Und das ist, denke ich, so ein Ding, was auch, ich sag mal, Kriegsrealität abbildet, so dass man seine Ausrüstung optimiert und dann eben auch mehr Material transportieren kann und dann weggeht von diesem Standard Y so, also oder Y-Tragriemen. Ganz, ganz, ganz interessanter Punkt, weil das was ist, was sich dann später auch fortsetzt, nämlich dass Spezialeinheiten eben oftmals weggehen von dieser Art der des Transports von Ausrüstung, ne? Weil die einfach vielleicht andere Dinge brauchten. Und gerade der Sprungeinsatz ist ja hochspeziell, da ist es einfach wichtig, dass dann nichts rumhängt und rumbamselt und vielleicht nicht funktioniert. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, wir müssen uns mal, und ich will da nicht zu lange drauf rumhacken, weil ich gar nicht so der Experte Zweiter Weltkrieg bin, aber von der Funktion her wurden die bei einem Standardkoppel, sage ich mal, die Magazintaschen für die Ladestreifen aufgebracht, aufgeschlauft, würde ich mal behaupten, auf diesen Grundgürtel. Und die Haken des Y-Riems, des Hosenträgers sozusagen, wurden an den Magazintaschen befestigt. Also nicht am Gürtel selber, sondern an den Magazintaschen. Und hinten, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, ob das auch so nur Schnalle war, wo das dann so festgemacht war.
Weißt hinten war bei nur so ein Gegenstück, wo quasi der Gürtel aufliegt, meine ich.
Na gut, es gab ja auch die Uniform, also die Feldbluse selber.
Die hat auch die Haken.
Die auch das Koppel sozusagen unten gehalten hat. Und mich würde interessieren, weil ich es nicht weiß, wie gut das funktioniert hat. Wie sehr hat das, wenn man jetzt gleiten musste, wenn man jetzt kämpfen musste, hat das viel rumgeschlackert, weil das war so der Standard, war eben diese Magazintaschen, ein Brotbeutel, die Feldflasche und die Gasmaskentasche, die aber so mehr oder weniger umgehängt war, so diese Büchse, diese Gasmaskenbüchse. Weil das Erzählungen von dem alten Bundeswehrgrünzeug sind, dass das eben nur geschlackert und geschlenkert hätte und überhaupt nicht funktioniert hätte, angeblich so. Hast du da mal irgendwas gehört oder gelesen von diesen, von den Wehrmachtsachen oder auch von den Reichswehrsachen, sind denn letztendlich dasselbe Modell oder ähnlich?
Also bei allen Büchern, die ich über so eine Themen gelesen habe oder wo irgendwas drin vorkam, wo Soldaten von Ausrüstung erzählt haben, war das eigentlich nie das Problem. Also jedenfalls hat es keiner gesagt. Klar wurde auch gesagt, Ausrüstung wird entklappert, sonst verrätst du deine Kameraden im Dunkeln beim nach vorne gehen. Es wurden Dinge geschwärzt und all so ein Kram. Also da wurde sich mit auseinandergesetzt. Ja. Aber ich habe jetzt nie gelesen, dass es irgendwie rumgeschlackert hat oder sonst irgendwas. Das wäre mir neu.
Ja, und wenn wir das jetzt mal so uns bildlich trotzdem vor Augen halten, ist ja die Silhouette des Soldaten dieser Zeit doch noch recht schmal. Also du hast diesen Brotbeutel, die Magazintaschen, aber in der Breite kommt jetzt, ist jetzt nicht so, dass es einen unglaublich eingeschränkt hat. Anders als es jetzt zum Beispiel beim aktuellen Koppeltragestell der Fall ist, wo du ja viele Magazine oder vieles auch an der Seite hast, du auch viel Platz brauchst und deswegen einfach auch voluminöser bist sozusagen. Wir bleiben nochmal bei diesem Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg international. Was hat sich denn da getan? Hast du da noch was? Weil das, was hatten die Amerikaner zu dem Zeitpunkt? Was fällt dir da ein?
Also die Amerikaner haben schon für viele Waffentypen keine Taschen gehabt, sondern für die normalen Standardgewehre hast du halt den Belt gehabt, der gleichzeitig diese Taschen mit aufgenommen hat. Also du musstest nichts aufschlaufen, sondern der M1 Garant-Schütze hatte halt den Garant-Belt, wo die ganzen Taschen dafür drin waren. Für das Bar Machine Gun hatte auch hier einen extra Gürtel wieder, wo halt denn nur die Tragegurte dran gemacht wurden, die jeder hatte. Und der ganz normale Gürtel, das war der Pistol-Belt, wurde dann mal nur die Pistole zum Beispiel ganz früher noch Erste Weltkriegszeiten dran gemacht.
Ja.
Und dann dazu eine Pistolenmagazintasche zum Beispiel für den Offizier zur damaligen Zeit. Es gab irgendwann dann halt für Thompson, fürs Submachine Gun, also für die MP, Taschen, die aufgeschlauft wurden. Dafür hat man dann eben noch ganz normal Pistol Belt zum Beispiel genommen. Und das wurde damals mit einem X Schultergurt getragen.
Ah, okay.
Hinten am Rücken schon über X ging und vorne dann wieder ganz normal nach vorne kam und in die kleinen runden Ösen die genau. auch das den Gurt heute quasi noch hat bei den Amerikanern, mhm. einfach eingehakt.
Interessant finde ich bei den Amerikanern zumindest, dass die ja auch, man sieht das bei James Ryan ganz gut, dass die, also erstmal hatte ich das Gefühl, dass die Briten allgemein eine viel diversere die Amerikaner eine viel diversere Ausrüstung hatten. Ne, wenn man die Fallschirmjäger sieht mit diesen großen Beintaschen, schon diesen fast M65-Style Feldblusen. Du hattest die Ranger, die auch schon diese Kampfwesten hatten, wo der Spaten quasi mit hinten drin steckte. Mhm. Und dann hast du die normale Infanterie sozusagen, die eben nur in Anführungszeichen mit diesem Pistol Belt und eben mit den normalen Feldblusen sozusagen ausgerüstet war. Hast du da noch ein bisschen Überblick, was da noch an Varianten gab?
Meinst du jetzt von den Koppel?
Von den Amerikanern oder auch, ne, ich rede jetzt schon auch, ne, was es in der Zeit schon an anderen Entwicklungen gab. Ne? Also diese, was ich eben sagte, dass die Ranger schon so eine Weste hatten, so zum Beispiel. Ne?
Ja, die Weste ist auch so, also das hatte auch nicht jeder Ranger. Das
genau.
Ja. Hatten vereinzelt welche. Aber das ist so, ja, mit die erste Kampfmittelweste, so im weitesten Sinne halt gefasst. Und dann weil die halt auch wieder eine speziellere Aufgabe hatten und dafür halt wieder spezielle Ausrüstung bekommen haben. Bei den Fallschirmjägern war es auch ganz viel, dass da auch schon Oberarmtaschen, also quasi dieser, was heute als Raid-Mod bezeichnet wird, Oberarmtaschen auf den Jacken aufgebracht wurden.
Genau.
Auch das für die Thompson zum Beispiel, die Magazintaschen, nicht am Gürtel getragen wurden, sondern am Schultergurt selber, hier oben quer vor der Brust, sieht man auch immer nochmal. Also da haben sich die Leute auf jeden Fall schon Gedanken gemacht um ihre Ausrüstung und wie mache ich es besser.
Ja. Aber jetzt kommen wir auch langsam in eine Zeit, ich denke, wo wir uns dann auch noch deutlich besser auskennen, weil jeder, der sich wirklich intensiv mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt, der könnte das jetzt zerstückeln, so was die Sicherungsgruppen hatten, was die Fallschirmjäger anhatten, was Nachschub hat und so weiter. Also da gibt es wahrscheinlich 1000 Varianten auf deutscher Seite und auf britischer und amerikanischer Seite müssen wir gar nicht erst anfangen, wenn wir den ganzen Sondersachen vom OSS anfangen. Nur mal kurz eingeworfen, weil ich das auch jetzt erst in einem kleinen Video gesehen habe, dass diese besagte Fallschirmjägertasche, die eben auch diese 4 aufgesetzten Taschen hatten, also eigentlich ein ultramodernes Design bei den Amerikanern und halt auch modernes Material mit diesem, war ja damals schon so Baumwolle oder
ja, Canvas, so ein Canvas. Stark dicht beliebtes Material.
Dass die in Halshöhe so eine doppelte Reißverschlusstasche hatten, also mit 2 Reißverschlüssen, wo das Cutmesser drin war, sodass du eben, wenn du irgendwo dranhängst, dass du auf jeden Fall mit der Hand rankommen konntest, auch von beiden Seiten. Das fand ich ganz spannend. Ne? Also deswegen ist gut zu wissen, warum haben wir eigentlich unser Cutmesser nur in der Hose? Das ist, stimmt, ne? Jetzt wo ich darüber nachdenke, wenn du mit deinem rechten Arm im Baum hängst, ja, gibt ja Kameraden, die schon im Baum gelandet sind, und du kommst da nicht an deine Beintasche ran, dann bist du ja schon aufgeschmissen, ne?
Ja, also es ist, aus eigener Erfahrung gesprochen jetzt, es ist wirklich schwierig, also war es gerade wirklich schwierig, als ich im Baum hing, irgendwie an die Tasche zu kommen. Und ich musste halt mit der Hand meine komplette Hose hochziehen, um die an die Tasche halt irgendwie ranzukommen.
Siehste?
Und bin ich dann ans Messer gekommen. Also ich habe mein Messer da auch da benutzt, weil wir sind amerikanisches System gesprungen und die haben die Waffentasche so links neben sich unterm Arm, wie eigentlich damals auch schon. Und das ist nochmal mit so einem kleinen Band, mit so einem Knoten gesichert. Und wir sind auf 300 Meter abgesetzt worden und wussten es nicht. Und auf einmal kamen die Bäume ja relativ schnell dicht. Und ich konnte diesen Knoten so schnell nicht mehr lösen, auch noch mit Handschuhen an und so. Und musste dann halt die Waffentasche immer losschneiden. Und das war der einzige Moment, wo ich jemals so ein Messer halt benutzt habe für so eine Geschichte.
Wirklich so, ne? Also das alte Cup-Messer hier richtig eingesetzt. So, weißt du,
Bilderbuchmäßig.
Knie zusammen, los, Bauchhandlung. Oh Gott, ey. Aber ja, ey, siehst du mal, ne? Das kam mir jetzt erst, ne? Dass man da an die rechte Beintasche nicht rankommt. So. Behindert eigentlich. Also wie viele Springer sind nicht schon in Bäumen gelandet? Die muss doch dasselbe Problem gegeben haben. Naja, gut, okay. Wir schweifen ab, aber dafür
dafür immer wieder gelacht, ist auch gut.
Dafür sind wir wieder da. geil, ey. Ich stell mir so richtig vor, wie Nico da im Baum hängt, so, Kacke, meine. Und es war auch echt das Cup-Messer. Also hast du auch nicht irgendwo noch anderes, irgendwie ein anderes Messer gehabt, wo du rangekommen wärst, in der Hosentasche vielleicht ein Clip oder so? Nee, ne?
Ich habe noch ein Tool im Smock gehabt, da wäre ich aber so auch nicht rangekommen. Also du bist halt ja richtig in diese Gurte reingedrückt und hast dann ja auch erstmal die Reserve so halb unterm Kinn hängen gefühlt.
Ja, klar. Ja.
Und da hatte ich das Messer aber dann noch in der rechten Beintasche halt irgendwie drin. Mhm. Und ja. Doch, ja, gut, ich hatte in meiner Kampfausstattung, ich weiß nicht, was ich damals getragen habe, ich glaube garantiert einen Chest-Trick oder so, da hatte ich dann noch mein Pole-Force drin, aber das war dann halt wieder da drin, so. Ja. Da bin ich in dem Moment ja nicht reingekommen, das hing alles noch vor mir.
Ja, krass. Also doch irgendwie so Rambo-mäßig das irgendwo noch drin haben.
Na gut. Ja.
Aber gut, wenn das ganze Fallschirmzeug drum ist, dann ist halt doof, ne? Aber wir kommen vom Thema ab. So, Zweiter Weltkrieg vorbei und in Deutschland hat sich eigentlich wenig getan. So, es blieb bei diesem Y-Tragegestell. Wie war denn da die Entwicklung? Und dann können wir ja dann, ich weiß nicht, ist in Korea, bin ich mir gar nicht sicher, aber wollen wir gleich zu Vietnam gehen oder hast du da einen besseren Zeitablauf sozusagen?
Ach, Korea war quasi noch WK2, was die Amerikaner genutzt haben, und die größere Neuerungen kamen dann tatsächlich erst im Vietnamkrieg. Also bei der Bundeswehr hat sich nicht viel getan, da wurde auch viel altes Material benutzt. Mhm. Genaue Designs der Wehrmacht quasi übernommen, nur dass vielleicht mal Haken ausgetauscht wurden, dass du das alte Material nicht mehr mit dem neuen benutzen kannst, wie man das ja mal so gerne macht.
Stimmt, das habe ich tatsächlich gelesen, dass du das, was bei der Wehrmacht Haken waren, bei der Bundeswehr Ösen.
Richtig.
Und so, dass du, wenn du jetzt also ein Wehrmachtslederriemen hattest, hättest du nicht an die Koppel anbringen können, weil es beides Ösen waren. Das fand ich ja ganz spannend, ne? Also, dass das, dass man einfach gesagt hat, okay, müssen wir jetzt umbauen. Und man es ja dann später sozusagen komplett weggegangen ist von den Wehrmachtsdesignen. Also, wenn ich mir, ich habe ja ich hatte so eine der ersten Tarnuniformen der Bundeswehr, hatte ich mal, habe ich jetzt verkauft, wo ich das gesehen habe, dachte, da sind mir die Tränen gekommen, weil die Hose, es war halt so ein Zeltbahnstoff, der war damals auch relativ unbeliebt eigentlich, weil es halt relativ laut war, weil es halt wirklich Zeltbahn war, also Canvas. Mhm. Aber vom Taschendesign her, die Hosen, große Blasebalgtaschen, die Jacke mit großen Taschen, also das war schon, und dann aber auch da schon die Ösen für den Brotbeutel an der Jacke angebracht, weil das ja auch mal so ein Konzept war, dass man davon ausgegangen ist. Ich habe auch eine alte Bundesgrenzschutzjacke, da war es genauso, wo in den Taschen die Magazintaschen waren, also Magazine für eine MP haben da reingepasst und der Brotbeutel an extra Riemen angebracht werden konnte, sodass du alles sozusagen ähnlich wie bei einem Smock in der Jacke hattest. Und eben nicht noch an einem Koppel.
Ja, es gab ja wirklich mal die experimentelle Geschichte bei der Bundeswehr ganz am Anfang, dass man wirklich gesagt hat, wir benutzen gar keine Koppel, sondern die Magazine werden in der Jacke mitgeführt.
Genau.
Das war wirklich ja mal so gedacht.
Mhm. Ja. Also ganz, ganz spannendes Konzept, ne? Wir gehen mal wieder zu den Amerikanern und gehen mal zu Vietnam, weil es da ja die wesentlichen Änderungen gab. So, wir hatten bis dahin was hatten die da für Koppeltrage? Mit was sind die in den Krieg gegangen? Weißt du das?
Also das sind, damals war das M56-System.
Mhm.
Taschen aus richtig dicken Canvas-Material.
Mhm. Auch so grob, schon, ne? Mhm.
Genau, ja. Und auch, also wirklich massiv.
Ja.
Und du hast da schon man erkennt schon die Ansätze, wo später denn das Alice-System auch so rauskam. Also du hast schon diese Granatentaschen an der Seite, die sehen nicht so aus wie, das waren nur kleine Ösen, wo du den Bügel und so reinstecken konntest und eine Sicherungsschlaufe mit dem Druckknopf. Dann die ganz normale Feldflaschentasche und solche Geschichten, das hatte jetzt alles schon diese, was wir heutzutage unter Alice-Clips kennen.
Genau, so. Dieses Design ist auch das, was man... Also wenn jetzt alle die Zuhörer das nicht vor Augen haben und wir werden das nochmal visualisieren im weitesten Sinne, wenn das geht. Aber die ikonische US-Trinkflaschentasche mit diesen zwei Knöpfen, die sozusagen festhält, das Design ist ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg auch, so dass du bloß da warst eine Blechflasche, später dann eine Kunststoffflasche und dann eben diesen Riemen, wobei das M, was hast du gesagt, 53 oder
56?
M56. Das hatte aber auch so ein H-Harness, ne?
Genau.
Genau. Und das sind so, glaube ich, die größten Unterschiede, die es dann letzten Endes gibt, ist letzten Endes die Anzahl der Aufhängungen am Gurt und die Form der Träger. Das ist einmal dieses H-förmige H-Harness, das Y-förmige und dann halt sozusagen die Entwicklung mehr oder weniger über den gesamten Rücken wie beim PLCE der Briten.
Genau, wo du noch mehr Fixpunkte quasi hast, genau, ne? Genau, noch mehr Stabilität.
Genau, und das, aber da kommen wir noch dazu. Deswegen, also, erzähl nochmal die, also dann der Wechsel sozusagen von M56, weil wahrscheinlich 56 entwickelt und dann eben genau. In die 60er Jahre zu dem Alice-System, wobei das ja auch schon der neue Shit war sozusagen. Ne?
Wir haben davor noch so eine Zwischenlösung, das M67-System.
Okay.
Da wurden dann die ersten, ja, das erste Feedback und so, was man die ersten Lessons Learned-Geschichten aus dem Vietnamkrieg umgesetzt. Du hast dickes Canvas-Material und du hast ein tropisches Klima. Ja. Und die Taschen haben halt angefangen zum Großteil zu schimmeln.
Zu gammeln.
Genau. Du hast halt natürliches Material in so einer Umgebung, das hält halt nicht ewig. Das gleiche Problem hast du auch bei der Uniform und so weiter gehabt.
Ja.
Und das war dann das erste System, was quasi aus Nylon gefertigt wurde.
Ach, tatsächlich, ja.
Woraus dann irgendwann Alice, da gab es vorher noch ein kleines System, da müssen wir jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, das ist wirklich Gear-Nerd-Shit so.
Na komm, erzähl, haus raus, was hieß das?
es hat so eine lange Abkürzung, L-I-N-C-L-O-E, ich weiß nicht, ob man alles groß geschrieben. Ich kann jetzt dir nicht genau sagen, was das heißt.
Load Carrying irgendwas.
Ja, genau, so ein ultralanger Name. Da waren dann die Magazintaschen zum Beispiel schon genauso wie im späteren Alice-System. Nur wenn du halt zum Beispiel die Klappe aufgemacht hast oben, waren die drei Fächer für die Magazine nochmal separat und hatten nochmal eine extra Klappe mit einem Druckknopf drüber.
Ja.
Fand natürlich jeder scheiße und jeder hat diese Klappen abgeschnitten.
Ja.
Und da in diesem System gab es auch noch so eine kleine Weste, die quasi mehr so die den Brustkorb bedeckte. Aber es war alles halt nur experimentell und gibt es jetzt nicht wirklich ultra viel von. Und daraus ist dann direkt weiter aus der Geschichte, die man dann getestet hat in diesem System, denn das LC1-System quasi entstanden.
Also ich habe es gerade mal parallel gegoogelt. Also es gab dieses M56 Individual Load Carrying Equipment, also ILCE, und dann das M1967 Modernized Load Carrying Equipment, MLCE, und kam dann zu dem, das ist so geil, und dann halt zu, wobei das besser von aus dem Mund kommt, so von Alice, das All-Purpose Lightweight Individual Carrying Equipment. Alter Vater, also Abkürzungen können die Amis, ey.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und dann haben sie gesagt, das ist mir alles zu doof, Molle, Palz, das kann jeder aussprechen. Ja. Hast du was, du hast ja gesagt, du warst auch so ein Vietnam-Freak. Hattest du davon mal was in der Hand und hast es mal gesehen von den älteren Modellen, bevor Alice?
Also ich habe M56 komplett, M67 quasi komplett.
Warte mal, das muss ich mal, ich war die Hörer so. Das, also Nico hat mich gerade so angeguckt wie, also natürlich, so also er hat mir die Schulter gezogen so, ja, ich habe das komplett. Ja, die Frage stellt sich überhaupt nicht.
Ja, ja natürlich,
okay.
Also.
Okay, also das hast du komplett. Wenn du das beschrieben hast, ist das ein Original-Surplus oder ist das ein Nachbau?
Was das nee, das ist alles Original. Also ich sag jetzt mal so, ich habe sogar von den M67-Taschen, die denn aus Nylon gefertigt wurden, alle drei Versionen zum Beispiel da, die gefertigt wurden. Und von den Magazintaschen von den aus dem M56 habe ich auch beide Versionen. Also ich habe von den Gürteln, da gibt es, glaube ich, sechs verschiedene, die ich auch alle habe. Da ist mal die Webart horizontal, mal vertikal, mal ist die Schließe ein bisschen anders, mal ist das Material ein bisschen anders. Also habe ich theoretisch auch alle. Aber das ist ja auch das Thema, was ich schon am längsten sammle. Ne? Also das...
Okay, also das Bild rundet sich ab. Die Gürtel davon, das sind aber im Wesentlichen schon immer diese klassischen Lochnieten drin schon gewesen, oder?
Genau.
Okay. Und die hatten schon immer, ich erinnere mich an diverse Messerscheiden oder auch Pistolenholster, die dann mit Draht zurechtgebogen letzten Endes dort mit eingefügt werden konnten. Die Bajonette hatten auch diese Aufnahmen. So funktionierte das letzten
Endes. Genau, das ist die M1910-Aufnahme aus dem Ersten Weltkrieg noch.
Mhm. Krass. Und die hat sich so lange gehalten.
Die hält sich sogar bis...
Bis in den 90er wahrscheinlich, ne?
So, nee, Mitte 2000 sogar noch. Ja. Also es gibt... auch da immer noch Westen oder so, die mal gefertigt wurden, wo immer noch diese Lochnieten drin sind, wo genau die Abstände passen, wo du auch zu 100% weißt, genau dafür ist das gefertigt. Weil Wahnsinn. Es auch immer noch Messer gab, zum Beispiel, die diese Aufnahme hatten.
Mal Rucksack-Update hat mir ein Follower geschickt, der sagte, hier zu eurer Rucksack-Folge, der CPF, meine ich, hieß der. Kennst du den? Oder CPF 90? Oder CFP, Combat Fighting Pack?
Ja, CFP 90.
Genau, der CFP 90. Und auch der, also, ne, also auch ein riesiger Rucksack, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, oh, der ist auch mega, sieht irgendwie total spannend aus. Auch der hat, ähnlich wie eben ja, das Alice Pack, auch diese so verstärkte Gurtbänder, wo auch die Löcher noch drin sind für diese Aufnahmen. Also ganz, ganz spannend. Also ich habe es jetzt eher bei so Pistolenholstern im Kopf, aber die Magazintaschen, es gab dann auch Magazintaschen, die diese Aufnahmen noch hatten, oder wie?
Ja, meistens war das so, also gerade noch aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg war es zum Beispiel so eine kleine Medic-Tasche, die genau, ist so sehr klein, da ist so eine kleine Metalldose, die da reinkommt. Ja. Das deutlich später das Navy Diving Knife, ja. MK3 müsste das sein, ja. Das hat auch noch die Aufnahme, das ist, glaube ich, bestimmt so 80er Jahre gekommen.
Ja.
Colt-Holster natürlich,
genau,
das klassische Ding.
Genau, das also wirklich so, wo der M1911 drin war. Ja, das sieht auch so ikonisch aus, weil es eben auch so rumbämselt, so wie halt so ein Colt halt, wie so aus dem Western sozusagen. Ne?
Mhm. Ja, genau.
Ja, interessant, dass ich das so lange gehalten hat. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Wann, und dann kam der Wechsel zu Alice. Aber das war das spät in Vietnam?
Oder so? Das war nie in Vietnam. Also, das war noch in der experimentellen Phase. Die einzigen Taschen, die halt ähnlich waren, das war aber nicht mehr wirklich Vietnamzeit, das war bei der Evakuierung, da waren diese Magazintaschen von diesem LINCLOE-System, hatten die Marines, die Botschaft evakuiert haben. Da sieht man nur mal diese Fotos. Es gibt auch immer noch mal Leute, die sagen, ja klar, wahrscheinlich Feldtest, bla bla bla. Da gibt es aber es gibt keine Bilder und es gibt auch keine schriftlichen Dokumente darüber, die das belegen. Ansonsten ist mit Masse 74, 75 so, dass das Material quasi eingeführt wurde.
Aber siehste, ich hätte gedacht, wenn ich Full Metal Jacket schaue, dass die Alice hatten, aber dann war das gar kein Alice-System sozusagen, ne?
Nee.
Okay, also auch diese Alice-Clips, auch für die Zuhörer. Also das müsst ihr wirklich googeln. Das sind letzten Endes Spangen, die mit einem Schiebeverschluss verschlossen werden können, sodass man die auf einen Gürtel aufschieben kann, ne? Aber auch sozusagen lösen kann. Also ist das eher so ein späte 70er, Anfang 80er Ding. Und ich hätte gedacht, wie gesagt, dieses Klassiker, was man sieht, dieses, was man bei, weiß ich, bei Forrest Gump oder bei Full Metal Jacket sieht, eben diese, ich sag mal, in der Grundausstattung, die Weste, die Splitterschutzweste, darüber ein Y-förmiger Riemen, der an den Gürtel festgeschnallt wird, diese Magazintaschen mit den Handgranatentaschen und dann eben, wie gesagt, entweder noch Pistole oder noch andere Taschen und dann aber auch markant das Buttpack, was auch mit dabei war, war dann aber dieses wahrscheinlich Modernized Light MLCE.
Nee, das wäre schon die Nylon-Geschichte. Das war noch wahrscheinlich M51 vielleicht sogar, also noch aus Korea-Zeiten, oder wahrscheinlich denn das spätere M56.
Okay. Und wenn wir da von den Gürteln reden, die Verschlussart war auch immer so eine Art, so ein Kippverschluss, ne? Also wo den so reinlegst sozusagen. Also
genau, du hast erst immer nur diesen Kippverschluss, der hat sich auch primär durchgesetzt. Es gab zwischendurch nochmal den sogenannten Davis-Verschluss. Das zu erklären, ist auch so ähnlich, da wird auch das eine durch das andere geführt, über Kreuz und dann fallen gelassen und dann könnte ich am besten dann nochmal ein Bild irgendwie dir geben, das ist sehr schwer zu erklären, hat sich aber nicht durchgesetzt. Mhm. Und danach wurde wieder der Standardverschluss genommen für die LC1-Geschichte, also das Load Carrying Equipment aus dem Alice-System, bei dem Gürtel wieder, nur dass der dann halt auch aus Nylon gefertigt wurde. Wie auch schon der vom M67.
Mhm. Okay. Okay, ja, okay. Und dann kommen wir endlich zu dem Einführung oder zu der Einführung des Alice-Systems. Gab es parallel in Vietnam schon irgendwelche anderen Tragegeschichten, die du vielleicht kennst von den Special Forces oder von den MAC Hier übrigens mal Vietnam. Ne?
McVisock, ja.
McVisock. Aber ich meine da, wenn ich das so drüber nachdenke, außer diese kleinen Rucksäcke, die du gesagt hattest, ne, diese, die speziell hergestellten.
Genau.
Gab es da nochmal irgendwas, was du im Kopf hattest, dass die...
Aus demselben Programm quasi, wo der Rucksack herkommt, die haben auch nochmal separat Magazintaschen und sowas hergestellt, alle mit dem gleichen Hintergedanke, relativ günstig, nicht nachvollziehbar, wo es herkommt. Und damit wollen wir auch unsere lokalen Kräfte mit ausstatten, die ja quasi meistens mentort wurden von diesen Spezialeinheiten. Was man oft sieht, ist der Barbelt, also für das Browning Automatic Rifle. Oftmals aus der Korea-Zeit, der war dann nämlich im Zweiten Weltkrieg Khaki, Korea-Zeit OD, also Leaf Drap. Der wurde noch viel getragen, weil du da einfach unfassbar viele 20 Schuss M16 Magazine reinballern kannst.
Ja.
Dann hast du den Stabo Rig, also dieses System, um vom Hubschrauber schnell aufgenommen zu werden, was heute der Spy Harness ist. Der wurde auch meistens dann noch mit Koppel und Taschen versehen, dass das so getragen wurde.
Ja.
Bei den.
Ach echt, also dass der quasi als Koppel getragen wurde und trotzdem du dich, also da geht's darum, dass man sich einhakt so hintereinander und dann wie so eine Perlenschnur einer unter dem anderen an einem Seil am Hubschrauber hängt, um so schnell evakuiert zu werden. Das war
genau.
Ne? Aha, okay, also dann auch mit Beinteilen sozusagen, also verbunden Bein und Oberkörper wie so ein Hüftbrustgeschirr vom Klettersport, wenn man sich das so vorstellen will.
Genau.
Und da dran sozusagen Taschen dran geriggert. Und damit habe ich jetzt mal so ein Stichwort, das, was gerade Spezialeinheiten immer gerne machen, dieses Riggern, also dieses an den Quartiermeister, da ist meistens ein Schneider mit angebracht, der dann Dinge einfach optimiert und anpasst. Ob das eben Feldblusen sind, dass die irgendwelche Raid-Mods sich machen oder eben sagen, ey, kannst du mir mal da und da eine Tasche dran bämseln oder Rigger kommt ja eigentlich auch aus dem Fallschirmbereich, ne?
Genau, der Fallschirmpacker quasi.
Der Fallschirmpacker, der aber auch, also da kannst du jetzt nochmal was sagen, ist glaube ich in der Freifall eher, dass du dann auch spezielle Nähmaschinen hast, um eben die Gurte zu vernähen, dass du...
Genau, bei den Amerikanern haben die das halt auch schon immer mitgemacht und bei solchen Einheiten gab es sowieso halt auch immer die Rigger.
Ja, genau. Also die dann immer schon, also dieses Optimieren von Ausrüstung, das ist halt auch schon so alt wie die Bibel, ne? Also
genau.
dass man immer sagt so, okay, was kann man hier besser machen? Ne?
Dann hast du ja auch noch viele, die das ganz normale Typ 56 AK Chest Rig genommen haben, umgenäht haben.
Genau, Chest Rig wollte ich jetzt noch sagen. Das ist sowas, das haben die dann sozusagen entweder herstellen lassen vor Ort.
Genau.
Gibt es da Bilder irgendwie? Und dann, wenn dann fast ausschließlich McVisock oder irgendwelche Spezialeinheiten?
Genau, alles, was Spezialeinheiten ist. Vom SKS-Gewehr, die SKS Simonov, da gab es auch ein Chest-Rig quasi, was dort genutzt wurde. Und da passen 20 Schussmagazine rein. Und das siehst du auch in Benutzung mit normaler Infanterie.
Okay.
Aber auch oftmals auch erst so eine späte Kriegszeit, so, ne, wo alles sowieso ein bisschen lockerer wurde, wo kein T-Shirt mehr drunter getragen wurde oder nur T-Shirt raus oder wo die Kampfmoral nicht mehr so hoch war und die Leute deutlich mehr durften, sieht man sowas. Was noch sehr interessant ist, die SEALs hatten experimentelle Ausrüstung, den sogenannten Float Coat. Das war eine Erdeltarnjacke, die länger geschnitten war. Die hatte integriert ein Schwimmkörper, den du aufpusten konntest, und Magazintaschen aufgenäht. Gab es in der Version Rifleman quasi, da hast du mehr Magazintaschen für M16-Magazine. Grenadier, da hast du vorne noch einzelne Taschen für die M203-Granaten, also 40mm-Granaten. Und Radioman gab es noch. Da war hinten noch ein Fach, wo du die Jacke über das Funkgerät ziehen konntest und da hinten das Funkgerät halt noch Platz hatte, dass es rausgucken konnte.
Mhm.
Kann man mal googeln, gibt es einen Bericht auf jeden Fall zu. Sieht man auch ganz selten, gab es auch in Westenform noch und die haben halt auch ganz viel selber schneidern lassen, so, ne? Wie du schon gesagt
hast. Ich sehe das gerade hier, Experimental Right. Alter, das ist ja wirklich also noch diffiziler als ein Smog.
Genau.
Also ich habe hier, ich halte es mal hoch,
Nico, ja, genau.
gerade sehen. Also muss ich so wirklich vorstellen, dass dann auch diese Magazintaschen auf Brusthöhe sozusagen angebracht wurden. Und auch hier wieder habe ich so das Gefühl, um das eben nicht als Koppel, also um das Koppel einfach loszuwerden.
Ja, also du hast noch, also du kannst die Koppel durchschlaufen, da sind noch genau, so Schlaufen
hier
dran.
Ich sehe, hier sind Schlaufen dran, das sind genau. Gürtelschlaufen, ja,
krass. Ja, und du hast da halt das Problem gehabt, die sind halt zu Einsätzen gefahren, wo die für kleine Hinterhalte, die sie gelegt haben, extrem viel Munition brauchten.
Genau.
Ja, und da hast du halt noch Munition oben in Griffweite, da sind sogar noch zwei Magazintaschen auf dem Rücken.
Ja.
Dann hast du halt vorne deine ganzen anderen Taschen, um noch mehr Magazine zu verstauen. Ne? Also da wurde es ja auch ganz oft gemacht, dass die Feldflaschentaschen genommen wurden und mit Magazinen vollgesteckt wurden, bis zum Get-No. Und dann einfach ja kurz raus, man bleibt irgendwo auf der Lauer liegen, macht den Hinterhalt, haut alles raus, was man hat und haut wieder ab.
Ultra geil. Hast du so eine Jacke?
Die sind ultra selten. Ich hatte mal einen Nachbau davon, habe ich einem guten Kumpel mal weitergegeben, aber die, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, das sind so Stückzahlen irgendwie von ich glaube, 50 Stück von jeder Version und die kriegst du heute für, ich glaube, 1.500 Euro, 2.000 Euro.
Keine Frage. Also, das wäre jetzt vielleicht vom Glauben gefallen, aber das sieht ultra spannend aus. Also unbedingt mal googeln, beziehungsweise im Nachhinein, oh Gott, das wird nachbearbeitet für dich, mein Lieber, da nochmal Bilder ranzubringen, weil das muss man sehen. Ultra spannende Entwicklung, weil das eben auch so eine Entwicklung ist, dieses nehme ich jetzt mehr Koppel, nehme ich jetzt ein Kragegestell, mache ich es so leicht wie möglich, gehe nur mit dem Smog raus, so wie auch der aktuelle Scharfschützen-Smog der Bundeswehr, der auch an der Seite an sich Magazintaschen hat, wo du auch kleine Magazine reintun kannst, etwas größere. Und das ist immer so ein Wechsel. Und was du vorhin angesprochen hast mit dem Chest-Rig, und ich glaube, dass das ein Ding ist, und das möchte ich jetzt mal als These in den Raum stellen, dass Koppel immer was oder unter anderem deswegen so einen angemoderten Ruf hat, auch in der Bundeswehr aktuell, weil es jeder hat. Weißt du?
Würde ich genauso unterschreiben.
Und mir geht's genauso. Ich merke das auch, wenn ich irgendwo Einheiten sehe, die den normalen Helm haben oder so einen Helm und einen Koppel, dann denke ich so, ja, das ist irgendein Nachschubbataillon. Na, nicht cool. So, ja. Also, und deswegen, und das. Und der Infanterist ist halt auch so, der sieht das genauso. Und in Vietnam war es genauso. Und im Zweiten Weltkrieg war es genauso. Und auf Kreta war es genauso. Ne? Auf einmal, oh geil, guck mal, der hat hier so einen geilen Knochensack.
Ja.
Das will ich auch tragen. Und in Vietnam 100% genauso. Da ist mal einer, überleg mal, dass da geile Typen, die da so rumsneaken, wahrscheinlich hier in Tiger Stripe, nur mal so im Lager vorbeigehen und der Grunt sagt so, oh, was sind das für geile Typen, was hat denn der 100%?
Ja,
100%. Ich auch. Und dann sagt eben so, ey, ich will eben auch so ein geiles Chest-Rig haben, wie der geile Tiger Stripe-Mann. Und ich glaube, ein nicht zu unterschätzender Faktor ist einfach diese Battle-Coolness und diese Modeerscheinungen, alles, was ich nicht tragen darf, weil es eben stark reguliert ist, das muss ich natürlich irgendwie haben. Ob das der Smog ist, ob das der Buschhut ist, ob das das Basecap ist, ob das der geile Gehörschutz ist, ob das ein anderer Helm ist, ob das ein Smog ist und. Ja, und ich prophezeie, wenn jetzt tatsächlich die Bundeswehr 100 Millionen kriegt und jeder geile Ausrüstung kriegt, dann wollen alle wieder das Koppel tragen. Einfach nur das Special zu sein, weil dann 100%. Irgendeiner sieht so einen Kalver, der einfach nur das fette Koppel umgeschnallt hat. Hier das Lochkoppel, aber ohne Riemen oder so. Also ohne das Tragegestell. Und auf einmal so, oh geil, will ich auch genau so. Ich sag's dir, gebe ich dir Brief und Siegel. Also das ist eine ultra spannende Entwicklung. Bei den Seals finde ich auch ganz spannend. Und das suche ich immer mal noch Bilder, dass sie tatsächlich Blue Jeans getragen haben, gerade zu Beginn, weil das einfach die stabileren Hosen waren. Das muss ich überlegen, ey, im Dschungel mit Blue Jeans. Und auch da stelle ich mir wieder hier Lutz den Lanzer vor, der in seinem Lager abhängt und gerade hier 3 Tage Sandsäcke gestapelt hat. Und dann kommt einer im Blue Jeans mit am besten noch so einer frühen IRDL-Jacke vorbei und einem Kopftuch um.
Den Camo-Barett auf.
Camo-Barett oder irgend so ein geiles, so ein Bandana um den Kopf
geschlungen. Und eine gekürzte M60. Ja. Ohne Zieloptik drauf und so.
Oder noch am besten mit einem AK auf dem Kreuz irgendwie. Ne? So, ey, was das für Typen, was die müssen Augen gemacht haben, so als würde ein Alien irgendwo langlatschen. Ne? Also unfassbar. In Blue Jeans, das muss man sich ja vorstellen. Also das Äquivalent ist ja, aber auch das, ne, wenn wir die Zeit heute nehmen. Auf einmal hat man Bilder gesehen mit Typen mit Bärten und einem Palituch auf dem Kopf. Ja, ich erinnere mich noch, zu 100% gab es ein Bild, ich kannte Palitücher nur aus der linken Szene, so Mitte der 90er. Und sehe so ein Bild, ein Visier, weiß ich noch, wo schon irgend so ein Sniper lag mit so einem tatsächlich aber einem rot-weißen Palituch. Und das sah so ultra geil aus, weil ich das in dem Zusammenhang noch nie gesehen habe. Ja, also egal, wie gut die Ausstattung des Soldaten ist, er will immer das haben, was die geilen Typen haben. Ja, also
Individualisierung ist immer ein Thema, ja, gerade genau, bei Soldaten. Ja.
Genau. So wie ich dich kenne, hast du ja sowohl H-Harness als auch quasi dann den Y-Harness mal angehabt.
Ja.
Gibt es da Trageunterschiede? Was sagst du?
Also ich muss sagen, dass für mich der ganz normale LSY-Harness absolute Scheiße ist. Also auch wenn da Gewicht drauf kommt, dir fehlt halt Stabilität, ja. Hinten rechts, hinten links, du hast halt primär mittig was. Und das
durch den Buttpack meinst du, oder?
Ja, der Buttpack, das geht sogar noch, aber wenn du da halt volle Feldflaschentaschen zum Beispiel dran hast, du musst den Gürtel schon relativ eng schnallen, damit da nichts rumwackelt, da hat aber keiner Bock drauf, weil du relativ unflexibel dadurch wirst, weil du dir selber so ein kleines Korsett anziehst. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum du bis in die 2000er Leute siehst, die den M56 Suspender, also den Schultergurt, mit Alice in Verbindung tragen.
Ja, okay. Also dann quasi auch wieder diese H-Geschichte, die einfach breiter ist dann. Ne?
Genau.
Ja. Ah, das ergibt Sinn. Also das ist auch ein ganz ein spannender Aspekt, weil ich hatte natürlich früher auch mal, irgendwann beim Cotton Seller mir mühsam abgespart, so und warum auch immer in Schwarz bestellt, weil ich Schwarz irgendwie zu dem Zeitpunkt cool fand, auch so ein Alice-System. Und dachte halt auch so, naja, so cool ist das halt nicht. Aber es ist ja wie bei dem alten Bundeswehrkoppel oder auch bei dem Wehrmachtskoppel, wenn da zu viel Gewicht dran kommt, dann hängt es ja entweder hinten runter und es geht vorne hoch oder und du kannst es ja nicht irgendwo fixieren. Ja? Also das ist das große Manko. Und da sind wir jetzt schon letzten Endes bei den modernen Entwicklungen, die heute noch sind. Also sehe ich eigentlich so nur noch selten. Also wenn ich jetzt mal so, es gab jetzt noch so mal so einen Trend, so bevor jetzt kommen ja wieder, oder bevor dann wieder die Koppel, welche auch immer dann, also ne, Koppel-Schulter-Kombination, gab es ja auch moderne dann später, aber da gehen wir nochmal historisch vor, dass es so ganz dünne Aufnahmen gab, um einfach den Battle-Belt ein bisschen zu stabilisieren.
Genau,
also dann wirklich wie eine Art Hosenträger, und das sind so aus meiner Bewertung die letzten, die noch so sagen, naja, wir brauchen etwas Gewichtsabnahme und dafür ist nochmal das Y, die Y-Form gut genug. Ja? Also das würde ich da noch sehen. Aber wir bleiben mal fix bei den Amerikanern, weil wir da gerade so gut im Flow waren. Beim Alice-System kam dann eben auch diese Alice-Clips dann.
Also die Alice-Clips gab es vorher schon. Also ich weiß jetzt nur nicht genau, wie die heißen. Also da wird es irgendeine Bezeichnung geben. Diese Clips gab es beim M56-System schon.
Okay, das ist, meine ich, ne, deswegen bringe ich das auch durcheinander, weil ich die halt als Alice-Clips kenne und dementsprechend auch mit Alice verbunden habe und auch das Gefühl habe, dass ich die halt im Film immer mal so sehe. Das ist halt auch relativ markant. Und das Alice-System dann eben 70er, 80er Jahre. Und da fand ich es ganz schön. Oh, es gibt, guck das mal bei YouTube an. Da stellt so ein Typ das ist ein Video aus den 80ern. Also man sieht auch wirklich Video so nebenbei, der so die Ausrüstung vorstellt. So, wie packe ich mein Alice-Pack? Wie bereite ich als Fallschirmjäger meine Ausrüstung vor? Richtig cool gemacht irgendwie. Also, weil du halt auch merkst so, wenn ich Wintergear trage, dann trage ich halt den Liner unter meiner Feldbluse, weil M65 trägt der Fallschirmjäger nicht. Ultra geil. Also sowas, dann denkst du so, what? Was geht denn hier ab? Aber genau so. Und der dann eben auch sagte, so eine bekannte Modifizierung war bei dem Alice, dass du hinten die Haken abgemacht hast und daran Paracord tatsächlich befestigt hast und das durch die Lochkoppel gemacht hast, damit das einfach beim Marschieren nicht so reibt. Ja? Das war so eine gängige Praxis. Also wenn ich dran denke, ich ziehe das mal in die Shownotes rein, weil das Video, das ist so geil. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also, das ist so ein Typ, der stellt es so einfach vor und du siehst halt, wie das mit Video einfach so, hello, this is Sergeant Zorizo, from Brigade, and I show you how to prepare your Alice Pack. Ja? Mega geil. Genau. Wie gesagt, die Fruchtsäge gehen wir jetzt nicht ein, weil das würde jetzt in den Rahmen sprengen. So, Zeit Alice. Na, mit eben diesem Y-Riemen, aber letztendlich sind die Magazintaschen dann immer noch ähnlich, ne? Aber halt komplett aus Nylon gefertigt. Und da meine ich auch, gab es eben immer noch diese Blechkoppelsache, also Blechgürtelschnalle und dann später auch so ein Kunststoffklick schon. Ne?
Genau, das ist der, es gab dann den LC2-Gürtel, der hatte so eine, also ein ganz komischer Schnappverschluss, also die Fastex-Schnalle, wie wir sie heute kennen, die, oder Steckschließe, die ist erst ab LC3 und LC2 war nochmal so eine Zwischenlösung, wo halt auch so ein Ding zusammengeschoben wird. Die sind relativ anfällig zu brechen, gerade wenn die ein bisschen älter sind, aber war dann das Zwischending quasi, bevor der ganz normale Steckverschluss kam.
In dem LC2 gab es da nochmal Taschenveränderungen? Fällt dir da was ein?
Der Buttpack hatte sich leicht verändert. Da sind irgendwann die Ösen, M19 oder 10 Ösen, die waren an der Seite nochmal mit dran, die sind weggekommen.
Ja.
Ansonsten wäre mir jetzt nichts bekannt.
Okay. Und dann die wesentliche Veränderung zum LC3. Da haben wir tatsächlich so einen Fastex-Verschluss, wie wir ihn kennen. Genau. Was gab es da für Farbkombinationen? Weil bis zu dem LC2 würde ich sagen, ist es relativ oliv geblieben. Da gab es nur so Nachbauten noch in Woodland, meine ich. Aber im Originaldienst geliefert ist immer oliv, meine ich.
Genau. Und beim LC3-System quasi, dann gab es einzelne Taschen in einem hellen Tarn quasi. Feldflaschentasche, die 2-Liter-Feldflaschentasche zum Beispiel. Mhm. Der Gürtel meine ich nicht.
Ja.
Es gab nochmal für Saudi-Arabien Magazintaschen für G3 in Tarn, die auch die Amerikaner gefertigt haben.
Wieso fürs G3?
Weil die Saudi-Arabier G3 genutzt haben.
Ach so, okay,
das war ein reines Exporting, aber halt von denen gefertigt.
Ja, okay.
Und ansonsten meine ich, obwohl den Gürtel wird es garantiert, doch den Gürtel gab es glaube ich auch noch in Tarn.
Also in so Desert oder in Woodland?
Nee, also in Desert, also einfarbig in Khaki quasi. Also
ja, Tan oder Khaki, genau. Okay. Ja, okay. Und bei dem LC3 waren wir immer noch bei dem Y-Riemen, ne?
Genau. Also der hat sich nicht mehr verändert. Der ist komplett gleich geblieben.
Also das ist schon ganz spannend. Weißt du, wenn ich mir das jetzt bildlich vor Augen führe, hatte der Alice-Trageriemen, hatte hier oben so zwei Metallösen.
Genau.
Waren die nur für die Kompasstasche? Weißt du das?
Da konntest du halt Bänder und sowas befestigen. Die Kompasstasche konntest du auch da drunter an dem, da war nochmal so ein Stück Stoff übergenäht
genau,
wo du auch wieder die Haken durchführen konntest und einhaken.
Genau.
Also da siehst du öfter mal, dass Leute halt den Gurt vom Kompass quasi denn da einschlaufen. Oder der Gehörschutz auf der anderen Seite dadurch getragen wird.
Nee, das ist mir so im Kopf und ich komme jetzt darauf, weil ich überlegt habe, weil wir dann letzten Endes, abgesehen von eben den Bundeswehrmodellen, das Koppeltragesystem hier tatsächlich ausschließlich dafür da war, um das, was an der Hüfte ist, zu stabilisieren. Also gab dann keine Aufnahme, was du nochmal an den Rücken irgendwas mit angebracht hast, in Form eines Sturmgepäcks oder ähnliches, weil dafür gab es den Alice groß und den Alice klein. Oder Medium, hieß der, glaube ich.
Das mal gab. Buttpack wurde öfter mal am Rücken getragen. Das ist aber noch, also zu Alice-Zeiten habe ich das nie gesehen, aber in Vietnam, zu M56-Zeiten auf jeden Fall.
Aber
und die Alice, der auch
war
das Alice.
So vorgesehen, weißt du das?
Ja. Also okay. es gibt ja, wie auch bei den Briten das, ich weiß nicht, ob es bei den Amerikanern genauso heißt, eine Fighting Order, eine Marching Order,
genau.
Wo du so verschiedene Systeme hast und wo und wie du das dann tragen kannst. Und das Buttpack hat auch. Ziemlich weit unten hin am Rücken, da sind so zwei kleine Klettstreifen.
Ja.
Da wissen oftmals die Leute ja nicht, wofür die sind, aber die sind, um die an dem H-Harness wieder zuzukletten quasi. Oder gab es früher auch mit Druckknöpfen.
Mhm. Und wie wurde das befestigt?
Auch ganz normal mit den Metallclips.
Mit den Haken, mit diesen Clips. Also nicht mit den Alice-Clips oder mit Alice-Clips?
Doch.
Oder? Ja, okay.
Ja.
Aha. Auch ein Punkt, siehst du, Weil ich hätte gedacht, beim Bundeswehrkoppel ist es ja genauso.
Ja.
Das Bundeswehrkoppel, auch das, also viele wissen es nicht, ich habe das noch gelernt, aber dass du die Mehrzwecktasche an hinten an die Rückenpatte des Koppeltragestells anbringen kannst. Und dafür ist auch der Querriemen, der darunter ist. Ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeinem Podcast erzählt. Und deswegen hat die Mehrzwecktasche auch unten noch so eine kleine Druckknopflasche, um das zu befestigen. Und da kommen wir zu einem wesentlichen Schwachpunkt des Koppels. Nämlich zum einen die Kombination mit einem Rucksack ist schwierig, weil wenn wir uns überlegen, wir wollen letzten Endes wie Batman unsere Ausrüstung am Gürtel tragen. Das heißt, um das komplett auszunutzen, nämlich den kompletten Umfang des Körpers, müssen sowohl an die Seite als auch hinten Taschen befestigt werden. So, und wenn ich dort Taschen befestigt habe, dann habe ich natürlich nicht mehr den Platz für einen Hüftgurt, ne, das hatten wir vorhin auch angesprochen, der sozusagen das Gewicht des Rucksacks, der eigentlich deutlich schwerer ist, nochmal verteilt. Das heißt, die Lösung kann sein, entweder ich nehme nicht mehr das Koppel oder die Briten haben es gelöst mit den Shortback-Varianten vom Rucksack, der quasi so hoch sitzt, dass der Hüftgurt, wenn du ihn denn brauchst, entweder über eher so Bauchnabel und höher sitzt oder sich das Gewicht des Rucksacks auf die Taschen des Koppels ablegt und so das Tragesystem des Koppels gleichzeitig der Hüftgurt sozusagen des Rucksacks ist. Na? So, genau, das sind so die Teile. Und ein wesentlicher Nachteil des Koppels ist, dass du einfach, ja, du bist halt fett. Ja? Also das habe ich so als immer besonders nervig kennengelernt, weil, und jetzt mal so ein bisschen Anachronismus, wie ist das Bundeswehrkoppel bis heute? Du hast zwei Magazintaschen, die schon mal ultra viel Platz wegnehmen, also vier insgesamt vorne dran. Verstehe ich auch nicht, warum man da nicht Doppelmagazintaschen genommen hat, also wäre vielleicht zu schwer, aber ne, und geht auch beschissen dann rein und raus. Danach auf der rechten Seite die Mehrzwecktasche, je nachdem, und da scheiden sich die Geister, wird die nun hinten getragen und an der Seite. Dann eine Wasserflaschentasche, hinten mittig meistens der Spaten, dann die, ja, und dann letzten Endes die linke Seite freigehalten für die ABC-Maskentasche.
Genau, ja.
So. Und da eben auch ein Punkt, das war zu meiner Zeit war schon das erste, also ich hatte, wie wurde es dir beigebracht, die ABC-Schutzmaskentasche zu tragen? Hattest du schon, als du eingezogen wurdest, die Flecktarnfarbene oder die Gummi?
Ich hatte noch die Olive aus Gummi. Und genau, die haben wir einfach mit Karabinerhaken in die großen Ösen quasi eingehakt.
Genau. So, und so war es nie vorgesehen. So, und ich hatte schmerzhafte 2 Wochen keine Karabinerhaken. Und uns wurde in der Grundausbildung auch gesagt, die ABC-Schutzmaskentasche wird unter dem Koppel getragen, als Umhängetasche. Das hatte auch eine Begründung, nämlich, dass du, egal ob du deine Kampfbeladung dabei hast oder nicht, also dein Koppel, wenn du das mal ablegen musst, weil du Pause machst, hast du immer und immer und immer und immer deine ABC-Ausstattung dabei. Das war der Grund. Deswegen hat es diese eine Umhängetasche. Das Problem war bloß, und probier das mal alle aus, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn du unter dem Koppel eine Umhängetasche hast, dann zieht sich der Riemen dieser Tasche immer fester, immer fester, immer fester. Und das war unerträglich, ohne Scheiß. Also das war kein Spaß. Und als dann irgendwann hieß so, okay, jetzt könnt ihr Karabiner machen, das war wie eine Befreiung. Ja,
das glaub ich.
Hat aber letzten Endes Platz wieder am Koppel. Und jetzt ist ja so, dass die Maskentasche am Koppel, wirklich an diesem Lochkoppel befestigt wird. Und dann bist du ja wirklich wie so ein Michelin-Männchen.
Ja.
Ja, wenn man sich das vorstellt. Ich weiß nicht, wie war so der Aufbau, den du kennengelernt hast beim Koppel?
Der war eigentlich komplett identisch, so wie du es gerade wiedergegeben hast. Natürlich, als wir dann irgendwann die Flecktarn-Maskentasche bekommen haben, die ist dann einfach an die Stelle gewandert, wo vorher die Maske war, hast du halt da noch mit eingeklippt, fertig war's. Und klar, man ist mega ausladend und wann fuckt denn das ab, wenn du halt in Bonnland durch ein kleines Fenster im Keller krabbeln musst oder so? Aber ansonsten ist das Problem also nicht wirklich da. Also solange du dich irgendwie im Wald oder so bewegst, also hat mich das Ausladen nicht unbedingt gestört.
Ja, mich hat's genervt, im Graben.
Ja.
Und durch ein Fenster. Das sind aber genau die Punkte, was du gesagt hast. Ne? Und das waren so die Elemente, immer wenn ich daran denke, wenn ich an das Koppel denke, denke ich so, scheiße. Weil die Kampfgräben, die sind ja eigentlich noch deutlich schmaler als in Bonnland jetzt oder im Stellungssystem 5 sind oder wie. Ne? Mhm. Aber das war immer tight. Und es hat immer, oder wenn du, Alter, wenn du, bist du bestimmt auch schon unter eine Autobahnunterführung durch die scheiß Tunnel durchgekrochen und so. Da ist es einfach uncool.
Ja.
100%. Oder wenn du wirklich durch ein Fenster durch musst, so, und du hängst da drin wie so ein Stück Schweinehälfte, so gefühlt, ne, und kommst halt wegen der Ausrüstung nicht durch. Und das war das, wo ich auch sage, das sackt Koppel einfach. Und ich glaube aber, wenn man das jetzt aber wiederum verteilt, und das ist ja auch wieder der Punkt, dieses, wie nutze ich Ausrüstung? Und deswegen hat es ja auch, so beschissen das System sein mag mit diesen Kunststoffteilen, also von der Befestigung des deutschen Lochkoppel brauchen wir hier nicht sprechen. Die ist, also da sind wir uns, also sind sich alle einig, die ist halt einfach scheiße.
Ja.
Ja, weil es nicht so gut hält und das An- und Abmachen ist halt einfach, ist ein Fingernagel im Gelände, der einfach ab ist, so gefühlt. Ne? Okay. Aber wenn man das wirklich so flexibel nutzt, wie es mal gedacht wurde und sagt so, okay, dass ich das als Sturmgepäck nehme, nämlich die Mehrzwecktasche eben auf den Rücken meinetwegen, den Spaten wirklich so an die Seite, dann auf einmal werde ich nämlich auch schmaler nach hinten hin. Ne? Also, weil die Magazine sind trotzdem vorn. Oder ich mache mir, gibt ja auch Verrückte, die dann gesagt haben, ey, ich baller mir alles mit Feldflaschentaschen zu, weil das die ideale Größe ist, weil da passt sowohl eine Handgranate rein, da passt ein Doppelmagazin rein, da passt ein Jetball rein, da kann ich mir klein was zu futtern reinpacken. Also wenn ich da, das ist wirklich den Batman-Gurt in Feldflaschen, Taschen sozusagen. Ne? Die Feldflasche passt rein, Surprise. Ja. Ja.
Und da können wir nochmal gleich dazu sagen, es gibt dienstlich geliefert für die Koppel keine Handgranatentasche.
Richtig, gibt's nicht. Gibt's nicht.
Also, und da muss ich mal sagen, ich habe ja schon also an Optroniken mit allem Möglichen gearbeitet. Und dieser fette Koffer für das Big 35, also für das Nachtsichtgerät, Fernglas, das schwer zu erklären jetzt. Also, das ist ein riesiger Styroporblock in dieser Tasche und die ist riesig. Die ist ultra riesig. Da sind diese Koppelaufnahmeadapter dran. Ja. Ich sag, für wen? Wer macht das? Und wo ist meine kleine Handgranatentasche, die ich wirklich brauche? Niemand wird dieses Gerät, hochsensible Elektronik, an seiner Koppel mitführen. Geil. Aber eine Handgranate hätte ich gerne an meiner Koppel.
Aber das ist halt auch echt krass, ne? Also wenn du überlegst, so, was war beim MG, hattest du doch die das MG-Reinigungsgerät?
Ach, der Wechselverschluss, die kleine Tasche, wo auch dann.
Der Wechselverschluss, genau, der Wechselverschluss, ne? Genau, der ist. Da ist eine Tasche, ja, stimmt, aber und ich meine, aber überleg mal, eigentlich ist so eine Handgranatentasche auch behindert, weil das stört. Und ich bin mir sicher, es war so gedacht, dass die in die Mehrzwecktasche, da kommen Handgranaten rein. Für Sturmtrupp 1.
Ja, dann auf jeden Fall, ja.
So, da kommt hier Pickpot raus, Handgranaten rein. Also Kampfmittel bis zum Umfallen. Und ich überlege aber, da müsste ich mal, ob dann wirklich, ich glaube, dass es dann, ich weiß ja, dass es für die Grapi-Munition gab es auch so ein Bandolier sozusagen.
Genau, das ist ja das ganz normal, wie es ausgeliefert wird, wie du die quasi in der Metallkiste kriegst.
Genau. Aber für die Handgranaten hätte ich gedacht, gibt es sowas auch, aber ich glaube, Handgranaten ist ja eh doof und gefährlich. Und ich bin mir sicher, in einem Szenario 100% wäre dann wieder, wenn wir nur das Lochkoppel haben, wäre dann halt die alten Sandsäcke wieder gekommen, wie zu Sturmtrupps.
Ja, genau.
Und ich meine auch so in Lehrvorführungen, so im Konterschlag wurde das auch gezeigt, sodass dann eben das in zusätzlichen Taschen noch mitgeführt wurde oder irgendwie. Ne? Aber das ist schon ultra spannend.
Zu Olivzeiten wurde auf jeden Fall in der falschen Megatruppe der Brotbeutel dann genutzt. Umgehängt, vollgepackt mit Handgranaten. Das habe ich mir mal von einem ganz alten Haudegen erklären lassen, weil ich da auch Handgranaten werfen irgendwie auf der Schießbahn, das ist ja mal gleich, da ist ja übelst Alarm, so, ne?
Ja, da ist ja Alarm.
Also wird den Leuten schon vom ersten Handgranatenwurf schon so viel Schiss gemacht, dass die Leute da stehen wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
Ja, und dann stehst du in diesem alten Gummihaus und denkst so, was denn das war's jetzt?
Ja, genau. Ja, und da habe ich mal einen gefragt, ich sag, hier, wie habt ihr das damals eigentlich gemacht mit dem Olivenzeug? Gab's da auch irgendwie was? Nö, gab's auch nichts. Brotbeutel frei, einer hat Sachen rausgeschmissen, aufgeteilt auf die Gruppe und alles voll mit Handgranaten. Und okay.
Ja. Ja, ich habe dann später mir so eine Gefechtsfeldhandtasche gemacht, nämlich mit, bei der neuen ABC-Schutzmaskentasche war nämlich eine Aufnahme, so ein, auch ein Gurt dabei. Na, weißt du das? Oder war genau, der auch dabei? So ein Gurt, den du auch mit an das Koppelsystem 95 mit anklippen konntest. Und den habe ich einfach an, den, an eine Mehrzwecktasche gehabt und hatte immer so eine Gefechtsfeldhandtasche. Kann man immer brauchen, ne? Für Schreibzeug, Thermoskanne.
was man so braucht, Snickers.
Genau. Ja, jetzt sind wir wieder in die Philosophie gekommen oder ins Abschweifen. Aber das ist schon ganz wichtig. Also trotzdem, es bleibt halt breit. Und wenn wir jetzt gucken, wir machen mal einen ganz kurzen Schlenker, weil das bei den Briten, wahrscheinlich gibt es da auch noch 1000 Varianten. Aber da will ich auf zwei Sachen eingehen. Einmal auf das aktuelle, ich überlege immer, PLCE, Personal Load Carrying Equipment.
Genau.
Was ich unbedingt mal haben und ausprobieren will. Hast du so eins?
Ja.
Und das ist erfrischend anders. Ich weiß gar nicht, wie gut das funktioniert, weil es sieht immer nur so ein bisschen aufgeräumter aus, weil du nämlich auch letzten Endes nur ein Koppel hast, wo Taschen dran befestigt sind. Die sind auch beweglich aufgeschlauft. Aber der Schultergurt ist eben über den Rücken deutlich breiter. Also es sieht eher aus wie eine, ja, wie eine, also wenn man es so sieht, wie eine schmale Kampfmittelweste, weil du einfach vorne hast du zwar nur Träger, aber der Rücken sieht halt also etwas breiter auf und hat insgesamt 2, 4, 6, 8 Aufnahmen, würde ich behaupten. Ne? Vorne 2.
Ja, und hinten 4.
Und dann hinten auch nochmal 4 sozusagen, sodass sich das Gesamtgewicht des Koppels sozusagen besser auf den ganzen Rücken und den Hüften verteilt. Wie hat sich das für dich angefühlt? Also hattest du das mal, aber im Dienst hattest du so Experimente nie an, ne?
Doch, das habe ich mal getragen, ja.
Ey, das ist falsch, Schneeger, ey, ihr seid ein Rammelhaufen, ey.
Ey, aber das war einfach so, ich habe ja auch mal selber so Koppelsysteme quasi aus Resten zusammengebaut, also einen Kram gemacht, ne? Sieht man auch auf dem MG4-Foto, was ich dir mal gezeigt habe.
Ja.
Und das PLCE habe ich dann immer mal auch super günstig bekommen und dachte, oh, sieht auch irgendwie cool aus, probierst du mal aus. Und
das DPM oder Noliv?
DPM. Mhm. Und das ist super bequem und da habe ich dann auch gedacht, also wenn ich nochmal irgendwie hier viel Koppel tragen müsste, würde ich das direkt nehmen.
Tatsächlich.
Also super bequem. Und ich habe ja sogar nur den normalen Gurt quasi gehabt. Da gibt es ja auch noch dieses Hip-Pad, also nochmal so ein Polsterding, wenn du das noch ein bisschen weicher haben willst. Super gut. Den Gürtel, der drin ist, ganz normal mit dem Steckverschluss, würde ich aus heutiger Sicht vielleicht gegen was anderes mit einem Roll-Pin-Ding vorne vielleicht ersetzen oder so.
Ja.
Aber ansonsten super bequem. Taschen passen, G36-Magazin rein.
Aber das ist spannend, weil und Grüße gehen wieder raus. Wir sind gerade in den USA in Red Beard Tactical.
Oh ja, Grüße.
Es gibt ja von JJ Brecon heißen die, glaube ich.
Genau.
Die machen Custom Rigs. Also beziehungsweise Custom Koppeltragesysteme, aber da sind die Taschen fest dran vernäht. Also du hast wirklich ein Batman-Gürtel. Und da das Commander's Rig, also mit der Seite, die nennen das Commander's Pouch und dann eigentlich nur Wasserflaschen drumherum und Magazinflaschentaschen, aber einmal rund um den Körper und dann eben den Harness drüber und das muss echt, also das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das bequem ist einfach. Wie ist denn die Aufnahme der Taschen bei dem normalen PLCE? Ist denn das auch so bewegliche Schlaufe, also schlackert das sehr oder ist das
fix? Nee, überhaupt nicht. Also du hast zwar so eine Schlaufen mit auch so einer Klappe dran, aber du hast in der Innenseite so eine kleinen Pins, die du in den Gürtel reinsteckst. In dem Gürtel sind nochmal kleine Schlaufen. Also das kann sich quasi, das bewegt sich dann überhaupt nicht mehr.
Ja. Okay, und da sagst du, das hat sich bewährt, sagst du.
Ja. Und es sind ja ultra viele Nationen, die quasi das PLCE-System auch genau so nutzen oder nochmal ein bisschen in anderer Version auch heute noch nutzen. Ne? Und ich habe auch noch ein PLCE, was von Arktis produziert wurde.
Mhm.
Das ist nochmal ein bisschen anders. Das hat Druckknöpfe, mit denen du die Taschen untereinander verbindest.
Okay.
Also da machst du die eine Tasche an die andere und das gibt auch nochmal eine super Stabilität.
Mhm.
Und,
geil,
muss ich dazu sagen, ist abgebildet in dem ganz alten Kampfschwimmerbuch, das blaue.
Ah, okay.
Da gibt's ein Foto, wo zwei Kampfschwimmer, der eine trägt das PLCE in Oliv und der andere in DPM. Also da ist PLC wohl auch sehr beliebt gewesen. Und es gibt auch noch ein Foto von diesem, in dem älteren KSK-Buch.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Da ist auch ein Soldat dabei, der das Original PLCE trägt.
Achso, also nicht von Arktis, sondern
original. Genau, aber von Arktis gibt es auch,
okay.
Wo das getragen wird. Weil gerade auch die alten Magazintaschen waren noch fürs L1A1 und da wurde halt gerade bei den Kampfschwimmern ja auch damals G3 eingesetzt.
Ja.
Und die G3-Magazine passen natürlich da super rein. Mhm. Und konntest du halt in England ganz gut kaufen. Die hat natürlich Kontakte überall hin.
Klar.
Und
geil. Ja.
Ich habe das Foto irgendwann mal gepostet. Ich glaube, in Verbindung mit Chestnut Kings. Also das ist auch so Anfang 2000 Afghanistan. Da siehst du auch zwei KSK-Soldaten, die beide das Arktis-PLCE tragen. Und der eine trägt davor aber noch das Blackhawk-Kommando-Chestrick.
Mhm.
Also um wahrscheinlich nochmal mehr Magazine mitzuführen. Aber ansonsten auch da noch Koppel getragen quasi.
Aber geil finde ich tatsächlich, und das ist auch wieder die Begründung fürs Koppel, dass du, wenn es um Sustainment geht, also um Überlebensfähigkeit, also jetzt nicht nur pur Munition, kriegst du da einfach am meisten rein.
Ja.
Weil du in den Chestrick, also jetzt mal abgesehen an dem Panzer, den ich dir sozusagen dann übergegeben habe, so den von Highspeed Gear, das ist ja ein Chestrick, das ist ja ein Bauchladen, den du dir umschnallen kannst mit wirklich 1000 Taschen. Fand ich aber auch geil, muss ich sagen, hat sich auch gut getragen. Aber wenn du das füllst, ne, dann wirst du ja ultra bauchlastig. Also dann hast du halt nicht an der Hüfte sozusagen die Masse, sondern an der Brust. Aber an den Koppel kommt da nichts ran. Also du kriegst in den Plattenträger nicht so viel ran, logischerweise.
Ja.
Und du kriegst aber auch in den Chestrick nicht so viel rein. Also wirklich, dass du nochmal ein Poncho, vielleicht ein Poncho-Liner, gut, da wird es schon dünn, aber Wasser, Verpflegung, Munition, Spaten, das kriegst du nur an Koppel.
Ja.
Es
gibt ja immer nochmal diese, was ich gerade auch schon sagte, also Hybrid-Geschichten mit Koppel in Verbindung mit Chestrick. Da hat ja Arktis auch eine eigene Lösung gehabt, dass sie nochmal dieses Mikro-Chestrick gemacht haben mit den drei Fächern vorne, die du quasi ans PLCE mit Druckknöpfen nochmal einhängst in die D-Ringe vom Schultergurt.
Okay. Ja.
So eine Geschichten wurden ja auch ganz oft gemacht. Das war bei den Briten super beliebt und das war auch gerade schon das System, was die Rhodesier damals genutzt haben. Dass das Rhodesian Recon Rig, wo ja der ursprüngliche Name herkommt, getragen wurde in Verbindung mit dem Koppelsystem.
Ah, okay. Ja. Aber das ist super spannend. Und das wusste ich nicht. Du hast mir gesagt, du wusstest das schon. Das fand ich ultra faszinierend, dass von dem britischen Modell, allerdings nicht vom PLCE.
P58. Also P steht bei denen für Pattern.
Pattern 58.
Aber auch wieder 1958 und Webbing dann noch dazu.
Dass das der die Ursprungsversion eines NVA-Koppels war. Und jetzt alle, die sagen, NVA, ich habe doch da selber gedient. Wir hatten noch so ein graues Teil. Also die hatten auch letzten Endes einen grauen Webgurt, so eine Nylon-Art mit einem Koppel und auch so einem Y-Träger in Verbindung mit dem kleinen Sturmgepäck, das hieß Teil 1, wenn man das getragen hatte, gab es eben dann, und ich erinnere mich, dass ich als Jugendlicher so ein Teil hatte. Habe ich nämlich bei Rea bestellt und war völlig enttäuscht, weil ich hatte den Gürtel dazu nicht. Ich habe mir diesen Schulterriemen bestellt und der kam an und ich dachte so, Wie geht denn der an das Koppel ran? Hab's meinem Vater gezeigt, also sowas hatten wir nicht.
Ja.
Und das ist nämlich das Modell UTV, Uniform-Trageversuch 8590. Also, und das wurde wohl auch, also weißt du, ob das überhaupt eingeführt wurde? Also das, wenn dann wirklich nur so ein ganz...
Ja, also es gibt ein ganz paar Fotos, wo das getragen wird, aber in der Masse auf jeden Fall nicht.
Mhm.
Aber das ist wirklich von diesem Pattern 58 abgeguckt, auch genau die Gurt, also die Aufnahmen vom Schultergurt zum Gürtel sind genau identisch.
Ja, also ultra spannend. Hätte ich nie gedacht. Hat auch so Flecktarn-Taschen hier oben auf dem Gürtel, auf dem Schultergurt drauf. Fand ich ganz spannend. Und da kann ich auch nur ein Video empfehlen. Also einfach mal UTV, NVA, Uniform, Trageversuch 8590 bei YouTube eingeben. Es gibt einen guten britischen Sammler, der das auch mal direkt gegenüberstellt und das sehr, sehr schön darstellt. Hast du das?
Nee. Ich hatte da mal Teile von, aber NVA war damals nicht so mein Gebiet. Habe ich dann irgendwie wieder abgegeben.
Ja, ja.
Mal.
Aber das fand ich ultra spannend. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber das Pattern 58 habe ich. Okay. Und das Pattern 61, was die Rhodesier hatten, das habe ich auch. Aber bevor das jetzt hier wieder eskaliert mit den ganzen
Fragesystemen. Das ist schon spannend. Aber wenn wir da beim Koppelsystem bleiben, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Welt schauen, also die bekanntesten sind definitiv Alice, dann halt das Vorgängermodell in Vietnam, ne, wie auch immer.
Ja,
also mit so, auch mit so einem H-Harness. Letzten Endes ist das dann ja auch dieser H-Harness, ist ja dann letzten Endes das, ja, das Lochkoppel 95 der Bundeswehr, was ja aus Spanien und Kanada, meine ich, also entweder ist der Verschluss kanadisch.
Also das System ist auf jeden Fall kanadisch kopiert.
Genau.
Und die kanadischen Verschlüsse zum Beispiel bei den Taschen, was wir vorhin bemängelt haben, bei dem Bundeswehrsystem, es wurden die kanadischen sogar getestet, man hat sich aber doch für die anderen entschieden, obwohl die kanadischen 10.000 Mal geiler sind, weil du da nochmal einen Klettverschluss in der Mitte hast, um die Taschen nochmal wirklich am Gürtel zu sichern. Aha. Aber
okay.
Da hat sich leider keiner für entschieden.
Aber man nennt auch die Art und Weise, wie die Magazintaschen verschlossen werden. Was ich übrigens gar keine schlechte Lösung finde, dieses, ja, beschreibt das mal wieder. Also letzten Endes, eine Öse wird durch eine Schlaufe geführt und die nochmal mit einem Steckverschluss gesichert.
Ja.
Ja. Das finde ich gar nicht schlecht, weil es eben nicht Klett ist. Das heißt, und auch kein Druckknopf, es ist nicht laut. Man kann es relativ leise öffnen. Es geht auch schnell, wenn man das so rauszieht. Also das fand ich, ist gar keine schlechte Lösung. Und nennt sich, meine ich, auch kanadischer Canadian.
Also ich kenne das immer unter Spanish Buckles. Also oder spanische Spanish
Buckles, genau. Ja. Aber das ist auch, weil eben, ich meine, die Spanier haben entweder dasselbe Tragesystem oder vielleicht ist das auch so eine Kombo-Sache, keine Ahnung.
Also dieses Öffnungssystem hast du bei den M56-Taschen auch schon, nur, dass es da nicht Kunststoff ist, sondern da ist es wieder Metall, also die Metallöse quasi und du hast diesen Canvas-Stecksystem. Ja, aber das funktioniert nach dem gleichen Prinzip.
Okay. Aber wenn wir jetzt international schauen, was gibt es noch für Dinge? Und da auch wieder Erkennbarkeit, also auch wenn ich, keine Ahnung, in Afrika, wenn man dann so diesen, ja, auch wenn man das mit Stereotypen belegt, den Warlord sehe, die haben auch immer irgendeine Art von Koppelsystem als allererstes in der simpelsten Stufe. Wenn wir da, unterscheidet sich das der Rhodesier noch irgendwie großartig von dem der Briten oder haben die das 1:1 genutzt?
Nee, es gibt kleine, feine Details, Magazintaschen sind anders, Wasserflasche ist anders. Die Wasserflasche ist sehr interessant. Die ursprüngliche, die eingeführt wurde, ist die gleiche wie die erste Wasserflasche der Bundeswehr. Also du hast so eine Aluflasche in so einem Kunststoffgehäuse.
Ach so, okay, ja.
Das ziehst du auseinander und da ist die dann drin. Ja. Ansonsten sind die Kidney-Pouches, also die Mehrzwecktaschen, noch ein bisschen unterschiedlich. Der Schultertragegurt ist minimal anders, also das sind ganz kleine Feinheiten nur.
Okay. Speaking of Rhodesian, aber da springe ich jetzt was durcheinander. Die Fire Force war Südafrika, oder?
Nee, Fire Force ist Rhodesian.
Ist Rhodesian, ne? Willst du das mal kurz zusammenfassen? Weil die hatten ja dann doch mal schon eher den Westenansatz, ne?
Genau, also die Westen wurden zum Großteil halt privat beschafft. Ist eine ganz einfache Weste, wie wenn du bei der
Feld... Erzähl erstmal bitte den Zuhörern, was ist die Fire Force?
Ach so, also der Fire Force-Einsatz ist eine Taktik, die genutzt wurde, um gegen die Rebellen vorzugehen. Du hast eine Komponente beweglich auf Fahrzeug, du hast eine Komponente mit Hubschraubern, die anlanden und attackieren, also die quasi bis 20 mm Geschütze da irgendwie drin verbaut haben. Du hast Flugzeuge, die Fallschirmjäger absetzen und damit kreist du halt ein Gebiet ein, du hast vorher sowas, entweder rhodesisches SAS oder die Silo Scouts, also Aufklärer am Boden, die Truppenbewegung ausmachen und da aufgrund dessen wird dann halt die Mission quasi geplant und dann springen an einer Seite die Fallschirmjäger ab, drücken die in eine Richtung, wo dann Auffangstellungen sind, aus der Luft wird nebenbei mit den Hubschraubern gearbeitet, Truppen können immer nochmal schnell abgesetzt werden oder halt aus der Luft bekämpft werden und dann hast du halt noch die Kolonne, wo dann halt LKWs dabei sind mit Truppen und also alle Fahrzeuge stark bewaffnet und kleine, leichte Radpanzer, die noch mit dabei sind, um halt auch noch dagegen vorzugehen. Und du kannst natürlich auch noch deine Luftunterstützung einsetzen in Form von Düsenjägern.
Also ist natürlich, hochmobile QRF letzten Endes, beziehungsweise eine richtige Einsatztruppe, also Fire Force beschreibt das schon ganz gut und hat schon so Element von also die sprechen ja auch von den Sticks, die wurden immer zu viert eingesetzt, meine ich. Die hatten so das erste Mal diesen Viermann-Trupp. wo auch jeder, wo so diese klassischen, wenn man es heute so sieht, Elemente mit dabei, also ein Medic auf jeden Fall, ein Funke und so weiter, also dass sie sozusagen als Stick selbstständig waren. Also auch schon eine Art Spezialeinheit, fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Und die hatten dann aber diese klassischen SADF-Westen, oder?
Nee, das ist, also die sind...
Das wolltest du gerade erzählen.
Genau, also von einer lokalen Firma, ja. In Salisbury hergestellt worden, von Faraday & Sons meistens. Es gibt noch eine andere Firma.
Okay, warte mal ganz kurz. Ich habe gerade einen Nerd-Gasm. Warte mal.
Ultra geil. Ja, okay. Es gab auch noch North, die produziert haben. Und das ist quasi, wie wenn du jetzt eine Feldbluse, sag ich mal, nimmst. Du schneidest erstmal die Ärmel ab, dann hast du, das ist so der Grundstock. Ja. Und darauf hast du dann vorne auf beiden Seiten jeweils, du schließt sie in der Mitte mit so... Ja, Holzstöckchen quasi, wie der Verschluss jetzt heißt, kennt jeder, wenn man es mal sieht. Oder halt so, mit Reißverschluss.
So ein Knopf eher, wie so ein chinesischer Knopf, oder?
Ja, du hast halt eine runde Schlaufe, wo du dann diesen kleinen Holz...
Wie ein Knebel, so.
Ja, genau, Knebelverschluss.
Ja, genau, okay.
Oder noch Reißverschluss dazu, je nachdem, wann du die gekauft hast. Auf beiden Seiten vorne jeweils drei Magazintaschen für das FAL.
Ja.
Dann hast du an den Seiten zwei Feldflaschentaschen. Und hinten auf dem Rücken hast du dann oben eine große Tasche, mehrzweckmäßig. Darunter ist ein Riemensystem, um den kleinen Schlafsack festzumachen.
Ja, genau.
Und darunter hast du dann auch nochmal Taschen.
Die hatten immer Schlafsäcke dabei, ne? Also waren auch so, dass sie dann noch länger sozusagen unterwegs sein konnten, ja.
Genau, und das den gleichen Aufbau findest du auch bis in die Ende 90er bei verschiedenen Ländern, dass so Westen aufgebaut wurden. Also ist die Weste ist das kein Cordura-System drunter oder so, das ist wirklich nur Stoff, dicker Stoff mit Polstern manchmal an den Schultern und Handgranatentaschen nochmal dran. Also die gibt's in verschiedenen Versionen, so je nachdem, wie der Träger sie gerade haben wollte.
Hast du das? Hast du sowas?
Ich hatte mal einen Nachbau davon, ja.
Okay. Ja, okay.
Aber original auch schwer zu bekommen. Und das ist jetzt wirklich nicht mein Fachthema. Da habe ich einen Kumpel für, der.
Ja, okay, aber es ist trotzdem. Also was sich da abgespielt hat, ist ja auch nicht so aufgearbeitet, also nicht so visuell aufgearbeitet, wie es jetzt bei den Amerikanern, Briten oder eben Deutschland ist. Zumindest für unsere Hemisphäre nicht. Aber nichtsdestotrotz hast du die Hausaufgabe... kannst du mal Bilder raussuchen oder Bilder machen von den Sachen, die wir jetzt so machen?
Direkt ein Fleißbienchen ins Dienstbuch.
Ja, genau. Ja, aber erstmal musst du die Bilder liefern, ne?
Ja, krieg ich hin.
Fand ich ganz spannend. Und jetzt möchte ich nochmal einen ganz kurzen Exkurs machen, weil du das gesagt hattest, oder wir hatten das vorhin schon mal, dieses Thema, dass man was zu dem Rigger gibt. Auch da eine ultra spannende YouTube-Serie, weil ich dieses, ich sag mal, selber annähen, selber Dinge machen, das hätte ich eher in den Bereich der Briten gepackt und in den Bereich der Deutschen, wo eben der Knochensack ist, später der Dentionsmog bei den Briten, die dann auch Sachen gemacht haben. Aber das in den 70er Jahren die Special Forces sich auch M65-Jacken haben machen lassen. Eben, du hast gerade angesprochen, mit so einem großen Sack so auf dem Rücken, wo du, der auch in der Tiefe verstellbar war, sodass du den nicht immer ausfahren musstest. Auch teilweise selber gefärbt, weil die nur Olivsachen hatten. Dann Magazintaschen rangenäht, Gummis rangenäht für Handfesseln. Für die Operation habe ich jetzt vergessen. Das waren das Eagle Claw, meine ich?
Ja, müsste Eagle Claw gewesen sein, ja.
Und da gibt's ein YouTube-Video, das habe ich so noch nie gesehen. Und dass diese Rigging-Kultur, aber auch bei den Special Forces, vom Kürzen der Stiefel über eben dieses Modden der Feldblusen, dass das schon immer ein Ding war. Und ich habe das Gefühl, dass das aktuell so dieses Selbermodden nachlässt.
Ja.
Weil die Industrie einfach so stark ist. Also
genau, du kriegst Trend alles.
Ja, das Ding ist halt, du gehst halt nicht mehr zu deinem Rigger, sondern jeder, der sagt, ey, hier, ich bin Navy SEAL, geht zu
London Bridge Trading.
Ja, geht zu LBT oder zu Tactical Tailor und sagt, ey, wenn du mir das so machst, wie ich es haben will, dann freuen die sich einen Arsch, weil die können sagen, Navy SEALs nutzen LBT oder Tactical Tailor und und der Typ sagt halt, ja, ich habe halt das Zeug. Also ich glaube deswegen, dass das Modden nimmt ab, weil es eben schon hochspezialisierte Ausrüstung gibt. Und du kriegst ja für jeden Furz und Feuerstab, kriegst ja quasi eine Tasche. Ja. Also alles. Ja, finde ich fast ein bisschen schade, weil ich das irgendwie zu Anfang auch, ne, dieses Optimieren von Feldjacken, da einen halben Smog draus bauen und irgendwie das Dienstgelieferte, das fand ich schon immer spannend, ne, wenn du da eine vernünftige, wobei Schneider gibt es ja nicht mehr so gute.
Ja, Grüße gehen raus an Taktonik, der hat mir mal Bilder geschickt von seinem, von seiner Feldjacke, die er umgenäht hat. Also, oh, und was er noch so gemacht hat, der hat viel, weil er ist Know-how-Halter, ne, mhm, viel für Kameraden und so gearbeitet. Ja. Mega gut.
Ja, cool. Also das ist, ich weiß tatsächlich, in meiner Grundausbildung hatte ein Stabsunteroffizier, die damals war noch ein Stabsunteroffizier, und die hatten damals schon die Feldjacken, die Kapuzen zum Beispiel eingenäht, sodass man einen Stehkragen hatte und sowas und noch irgendwo zusätzlich eine Tasche dran und da dachte ich schon, was ist mit ihm los? So irgendwie, da, aber fand es auch cool, ne? Fand es auch so ein bisschen, oh, das ist auch ein bisschen geil.
Irgendwie. War anders.
Ja. Und das fand ich spannend, dass das eben auch bei den Amerikanern recht populär ist und die sich dann eben auch von Survival-Westen aus dem, von der Luftwaffe sich zum Beispiel so Assault-Vests sozusagen gemacht haben, aber immer oben, ne, um diesen Bogen jetzt wieder zu, vom Tragesystem einfach immer um zu schaffen, das Optimale für die Mission rauszubringen und das vielleicht so als schließendes Wort, hätte ich beinahe gesagt. Wir haben jetzt zwar nur anderthalb Stunden gequatscht, wollten die 5 Stunden voll machen, aber das Koppel ist nicht schlecht. Die Art des Transportes von Ausrüstung hat seine Begründung, weil der Körper so ist, wie er ist. Und man spricht ja auch genau von dieses Divers Triangle, so, also dass ich mit beiden Händen an alles rankomme und das ist nun mal die Hüfte so. Ne? Ich komme an meine rechte Hüfte, komme ich mit meiner linken Hand, ich komme an meinen Rücken, ich komme an meinen Bauchbereich, also an meine hintere Hüfte sozusagen. Das heißt, ich komme an die Ausrüstung grundsätzlich, hinten natürlich nicht so gut, aber komme ich ran, kann viel transportieren und ein nicht zu unterschätzender Nachteil ist, dass ich damit deutlich flacher liegen kann als zum Beispiel mit dem Chestrack oder mit einem Plattenträger. Wenn ich nämlich meine Brust erhöht ist, dann ist auch mein Kopf erhöht und wenn mein Kopf erhöht ist, dann ist das für das Geschoss, was ankommt, vielleicht nicht so gut. Hm. Ja, also genau, was du nochmal vielleicht als so Conclusio, was sagst du dazu?
Also es ist auf jeden Fall immer noch eine Option, um Ausrüstung zu tragen, die meinem Auftrag entsprechen muss. Die muss mit meiner Plattform übereinstimmen, die ich zum Beispiel oder die ich vielleicht benutze, wenn ich jetzt Besatzung habe, die aus dem Boxer oder sowas raus operieren, die vielleicht hinten flach sein müssen, die brauchen halt wieder was anderes. Oder wie du schon sagtest, auch ganz oft Fallschirmjäger, die brauchen halt wieder ein bisschen was anderes. Mhm. Aber für jeder Soldat könnte damit gut arbeiten. Du kannst in Operationen wie Ich verteidige mein Heimatland, das sehen wir gerade in der Ukraine, wie richtig viele Leute da mit Beltkits rumlaufen. Ja. Und da wird die Schutzweste entweder über dem Schultertragesystem getragen oder wieder andersrum, je nachdem, was du gerade hast. Aber du hast dort, wenn du jetzt vielleicht gerade nach vorne geschickt wirst, um dort in diesem Raum zu operieren, alles Mögliche dabei, was du für diesen Einsatz brauchst. Genau. Und ich hatte meiner Dienstzeit ausgestattet dann halt mit Plate Carrier und allem drum und dran, da musstest du, wenn du irgendwie ein bisschen mehr transportieren musstest und du übst im Inland ja nie mit der wirklichen Kampfbeladung, dann musstest du dein Battle Belt nehmen und dann noch ein paar Taschen dran machen. Genau. Aber es hätte vielleicht, weil wir halt einen anderen Auftrag hatten, also ne, aber es hätte auch Missionen gegeben oder Übungen, wie auch immer, da habe ich dann ja mir wieder so eine Koppel zusammengebaut, weil das für mich zweckmäßig war. Ich hatte keinen Bock, einen schweren Rucksack zu tragen, ich hatte Bock, mein Daybag nur mitzunehmen, da war alles Mögliche drin und alles, um irgendwie schnell was anzugreifen, eben eine Nässeschutzjacke oder irgendwas anderes noch, war schön in meinem Buttpack drin, zusammen mit noch einem zusammengepuzzelten EPA, MRE, wie auch immer. Genau. Und ich konnte draußen überleben. Und ich hatte da genug Wasser dran, mein Funkgerät war dran, Kampfmittel konnte ich genug mitführen. Mhm. Und ich hatte sogar noch ein bisschen extra Platz, um Handschuhe oder sowas damit dran zu hängen. Ja. Und es war super, weil ich da relativ viel Gewicht gut verteilen konnte. Genau. Ich konnte auf dem Bauch liegen, gerade da, wenn ich mit dem Maschinengewehr unterwegs war.
Genau.
Und es war bequem.
Ja. Ich glaube, ein Vorteil, den wir vergessen, ist, es ist billig.
Ja.
Im Vergleich ist es ultra billig. Also, und das ist gerade für die Beschaffer. Und deswegen wurden auch nochmal 150.000 Lochkoppel bestellt, weil es billig ist. Ja? Selbst mit den Taschen. Jetzt haben wir aber was vergessen. Verdammt. Ich wollte jetzt eigentlich aufhören, aber ich muss jetzt doch nochmal drauf eingehen auf den Und jetzt wieder lange Abkürzung. Eagle Industries, Special Forces Load Carrying, bla bla bla.
So ungefähr.
Weißt du, wovon ich spreche?
Ja, du meinst ja den ganz normalen H-Harness, so wie er.
Ganz genau.
Also Molle H-Harness ist eigentlich die Bezeichnung davon.
Ja, und wie heißt das System? Special Forces
Load Carrying Equipment. Das ist im SFLCS, ja, Special Forces Load Carrying Equipment.
Genau.
Ist nicht nur Bestandteil von dem Kit, genau, System, sondern auch noch von anderen, aber.
Tatsächlich, ja.
Genau, also das maritime Kit zum Beispiel hat es ja auch, was die Navy SEALs hatten und ist sogar ja auch noch in AOR eingeführt worden, also in dem neuen Digitaltarn der Navy. Ja. Da ist ja das Ding, wir haben etwas Koppelähnliches, was sich so ein bisschen, was so ein bisschen Load-Bearing Harness heißt.
Genau.
Weil du nicht diesen klassischen Gürtel hast, sondern ein System aus Cordura, Molle, umschließt quasi dann deine Hüfte, ist aber trotzdem quasi fast drum. Und also jeder, der es sieht, würde sofort erkennen, okay, es hat deutliche Ähnlichkeit mit einem Koppelsystem quasi.
Mhm. Aber es ist eher, also um euch das mal deutlich zu machen, muss ich das vorstellen, wie also einen sehr breiten Gurt und der mit zwei Schnallen verbunden wird. Also dass du nicht eine große Schnalle hast, sondern zwei kleine sozusagen eher.
Genau, vorne wird er mit zwei kleinen geschlossen in der Mitte.
Und letzten Endes kannst du das hochtragen wie ein Chestrig, du kannst aber auch tief tragen wie ein Koppel sozusagen.
Genau.
Genau. Und da kommt noch hinzu, dass du dadurch, dass der Rücken auch mit Molle gepflastert ist, kannst du da dann eben noch einen, so klassisch eigentlich ist der Camelback da dran, na, so auf dem Rücken, so wird dann da gerne getragen.
Genau.
Und tatsächlich, und ich meine, du hast vor gar nicht so langer Zeit auch davon Bilder gepostet, und dass das ganz oft die MG-Schützen eben tragen, weil du da natürlich diese fetten oder ne, relativ schwere Munition, Gurttrommeln oder aufmunitionierte oder aufgegurte Munition damit einfach am besten tragen kannst. Weil lad mal nach ein MG aus dem Chestrig. Düdüm. Oder aus dem Plattenträger. Düdüm. Best thing. Ja.
Gibt natürlich auch Chestrig-Optionen für Maschinengewehr, aber dieser H-Harness, das ist so was die SEALs halt ganz viel im Irak und in Afghanistan noch getragen haben, um viel Maschinengewehrmunition mitzuführen.
Ja.
Dazu kommt noch, dass ja innen drin, dass also diese Pads, die da drin sind, sind ja nicht nur um zu polstern, sondern die haben ja auch eine Auftriebswirkung, gerade in der Verbindung mit Wasser.
Genau.
Ansonsten relativ selten sieht man das mal, dass das Ding wirklich für einen Rifleman oder sowas halt eingesetzt wird. Mhm. Gibt's aber auch. Aber das ist so heutzutage noch das Ding, dass es halt immer noch in moderner Version quasi so ein koppelähnliches System gesehen wird. Mhm. Und es gab sogar noch von Eagle in auch in diesem digital AOR-Tarn eine Lightweight-Version, wo du einen normalen Gürtel quasi durchschlafst. Also du hast so eine Hülle, dann machst du den Gürtel quasi durch, je nachdem, was du willst. Kannst du ganz normal Cobra, Buckle Belt, wie auch immer nehmen. Sieht relativ ähnlich aus, hat aber nur zwei Reihenmolle.
Mhm.
Und das ist auch immer noch aktuell, wird getragen, habe ich zuletzt gesehen auf Videoaufnahmen beim War on ISIS, wo die Maschinengewehrschützen immer noch da ihre fetten MG-Taschen dran haben. Kleiner, leichter Plattenträger mit Funkgerät oben drüber, aber wieder ein ähnliches Koppelsystem, um relativ viel Material zu transportieren. Und da ist ja auch wieder das Ding, du hast warmes Klima, du brauchst natürlich dementsprechend mehr Wasser, aber du hast nicht einen fetten Rucksack, wo dein Schlafsack und diese ganze Scheiß drin ist, weil im Notfall kannst du da einfach dich in die Ecke legen und pennen und kannst deswegen relativ viel direkt am Körper tragen. Und wenn du es danach ablegen willst und du nur deine Schutzweste brauchst, machst du diese Koppel ab, wo dein ganzes Kram drin ist und stellst sie an die Seite und hast nicht einen schweren Plattenträger die ganze Zeit an, wo deine zig, weiß nicht, Gurtkästen, haben die ja meistens, wenn dann links und rechts am Kummerbund beigetragen. Also du musst es ja nicht die ganze Zeit dann permanent tragen. Auch wieder ein super Vorteil.
Na klar, aber hast quasi einen Slick Plate Carrier drunter, hast immer noch den Schutz, wenn du es willst, und kannst aber das Geraffel ablegen. Ne?
Ja.
Auch nicht zu unterschätzen. Da bin ich mal gespannt bei der Bundeswehr, ob du dann, also dafür gibt es keine Lösung, meine ich, so für MG-Schütze. Ich meine, du hast ja auch diese, im MG5 sind ja dann auch die ganzen Zusatztaschen, die sind alle, ich glaube, alle auch alle Pulse. Ich weiß gar nicht, was da gedacht ist.
Ja, also das wird ja für das MOBAS-System sein.
Genau.
Soll jetzt ja auch die Koppel ablösen. Da war ja auf Strategie und Technik war ein schöner Artikel darüber. Und da geht's aber, also die auch die IDZ-Westen davor, also die Weste jetzt geht ja. Da würdest du ja theoretisch ein Koppeltragesystem drunter tragen können, wie die Briten es tun.
Ja.
Davor die IDZ-Weste, die hinten so weit am Rücken nach runter ging, also so tief kannst du gar nicht. Also du kannst natürlich die Koppel da irgendwie drüber machen und musst vorne extenden, wie auch immer, dass du das Ding irgendwie schließen kannst. Ist aber schwachsinnig. Aber die haben sich ja in eine Richtung entwickelt, wo die Amerikaner 2007, 2008 waren mit ihrem Tab. Ne? Also dieses ganz normale kleine Chest-Rig, was vorne an die Weste dran gemacht werden kann oder einzeln getragen werden kann. Da ist die Bundeswehr jetzt mit einem System, dass du eine Schutzweste hast und davor so ein kleines Chest-Rig machen kannst. Ist jetzt die Frage, wie zeitgemäß sind wir da jetzt gerade wieder? Das hat es natürlich für Somali-Geschichten oder auch noch für Afghanistan wäre es natürlich eine tolle Nummer gewesen. Im Fahrzeug sitzen, du hast vorne das Chest-Rig, sitzt halt in deinem Dingo, sitzt, wo du hinten keinen Platz hast und hast halt deine Kampfbeladung vorne dran, aber mehr auch nicht.
Ja.
Also.
So, aber wir sind jetzt abgeschwiffen. So, jetzt aber wirklich. Leute, alle, die da draußen so einen Aufnäher Patch von Kaffee Viereck haben, Lochkoppel, nein, danke, ihr könnt euch alle mal ficken. Jetzt habe ich es gesagt. Das Lochkoppel, so traurig es mir stimmt, hat seine Berechtigung. Es ist nicht das beste System, wenn man in den Lochkoppel geht. Also wenn wir das jetzt, ne, wenn wir es jetzt bewerten, sagen wir, also ne, du jetzt deine Erfahrung, das PLCE ist das beste System. Das könnte ich mir vorstellen, weil sonst würde es sich auch nicht halten. Und wenn man auch heute noch SAS-Typen sieht, die laufen immer noch mit dem Zeug rum und sagen, es ist that's my bulker, I like it.
Und die haben es permanent durchgetragen, seit Einführung. Genau. Afghanistan, da siehst du ganz oft die heißesten Paraklett-Westen, Highspeed-Gucci-mäßig ausgegeben gekriegt. Und das Ding wird getragen als Schutzweste und drunter ist wieder das PLC.
Genau.
Und das neue Virtus-System ist auch wieder in Verbindung mit einer Belt-Order. Ne? Also natürlich jetzt modernisiert, wäre natürlich auch super, wenn du einfach das Ding mit Molle hast.
Ja.
Und schon geht die Party weiter. Ne? Musst du nicht mehr irgendwie die Taschen aufschlaufen. Jetzt kannst du alles Molle, kannst du alles kompatibel reinballern.
Genau, so ist es. Also, aktive Kameraden draußen, bash das Lochkoppel. Ich habe es auch gemacht. Und gerade hier behindert an der Wache stehen mit hier, ich habe meine P8. Ist natürlich doof, aber denkt drüber nach. Das Koppel ist nicht das Schlechteste. Für die Kameraden draußen, ey, der Giermarkt gibt's her. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann ey, kauft euch für ein 20, kosten die PLCEs von den Briten bei Rare. Und wenn ihr mal sagt, ich will mal lightweight im Sommer draußen nur mit dem Koppel raus, dann habt ihr trotzdem alles dabei für eine Nacht, 100%. Ja? Und braucht keinen Rucksack mitschleppen, sondern habt halt so ein bisschen, klar gucken euch die Leute rechts und links ein bisschen doof an, aber hey.
Be different.
Be different. Be the belt kit guy.
Ja, genau.
Oh shit, letzter Kommentar, Nixie Works. Googelt das mal. Das ist ein Dude in den USA. Der stellt tatsächlich Beltkits her mit dem Ziel, Lightweight Carry, also sozusagen hinten ein großer Buttpack, der aber fest ist, an der Seite Pals oder Molle, sodass du da was anschlaufen kannst. Checkt das mal aus. So. Mann. Das war geil. Oh, war das. Nerdy Gang greift an.
Auf jeden Fall.
Aber hat mir richtig gut gefallen. Nico, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit.
Das wird
das letzte Mal sein. Ich verhafte dich wieder. Und wenn wir das nächste Mal 3 Stunden lang über Chest-Rigs quatschen, ich freue mich immer sehr, wenn du dann so Ding raus, ja klar habe ich das. So völliger Selbstverständlichkeit, ne? Das CX358, das habe ich in 8-fertiger Ausführung, weil es gab es einmal quer gestreift, einmal rot gestreift, einmal so. Finde ich geil. Und einmal mehr sage ich es jetzt on air, ich komme demnächst rum und dann muss ich mich einfach in deinem Keller mal
einkaufen. Dann kannst du jeden einzelnen Gürtel aus der Vietnamzeit anfassen.
Scheiße, ja, ich bin echt gespannt. Vielen Dank. Und damit die vorletzten Worte erstmal an dich. Darfst du noch sagen, bevor ich mich dann verabschiede?
Ja, wer Interesse hat, der Markt gibt es her. Guckt mal ein bisschen rum nach Beltkits, da gibt es super moderne Lösungen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen noch eine Option, einfach mal drüber nachdenken oder vielleicht einfach mal ein bisschen mal wieder das Koppel rausholen und ausprobieren. Ist keine schlechte Sache.
Genau, do it. Dann, meine Lieben, geht raus, macht Dinge, bleibt prepared. Ciao, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.